Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute habe ich zu Gast Niklas Hoppe alias Vintage Bursche, Runde 2, Mode-Influencer mit über 160.000 Followern, autodidaktischer Maßschneider mit Leidenschaft für historische Herrenbekleidung, Meme-Künstler und alter Herr der Burschenschaft Alania Aachen in der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft, kurz ADB. In seinem neuen Buch gibt er jungen Männern eine klare Richtung, weg vom Dahinleben hin zu Disziplin, Stil und echter Männlichkeit. Wir sprechen mit ihm über Maßanzüge, Männerbilder und was das alles mit dem Verbindungsleben zu tun hat. Wir gehen heute nicht so stark auf den Corpo-Background von dir, Niklas, hier ein, weil das haben wir ja alles ja in Runde 1 schon ausgiebig besprochen. Heute konzentrieren wir uns vor allem auch auf dein Buch, wo du, glaube ich, sehr viele Sachen hast, die du jungen Männern mitgeben kannst. Dann lass uns doch mal direkt einsteigen. Schön, dass du erstmal da bist.
Erstmal moin, danke für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf und auch danke für den Titel Meme-Künstler. Das höre ich zum ersten Mal.
Ja, gerne. Niklas, du hast 161.000 Follower auf Instagram aktuell, trägst historische Maßanzüge und bist alter Herr einer schlagenden Verbindung. Wann hast du gemerkt, ich mache mein Ding, auch wenn es aneckt?
Gute Frage. Ich würde sagen, dass ich schon immer anders war als die anderen Kinder. Was natürlich jetzt sehr nach Schneeflocke klingt, aber es ist wirklich so.
Das ist ein Safe Space hier.
Okay, gut. Ich war wirklich schon oder bin schon wirklich sehr lange Außenseiter. Irgendwie ungefähr, ich weiß nicht, seit ich aufs Gymnasium gegangen bin ungefähr ich weiß nicht, 14, 15 fing das bei mir an hier mit Fantasy-Rollenspielen und war auch schon immer so eher der ruhige, zurückgezogene Typ mit sehr, sehr seltsamen Ideen. Und ja, mit 15 habe ich mir dann die Haare wachsen lassen, schwarz gefärbt und dann kamen auch schon die ersten dummen Kommentare, mit denen man dann irgendwie fertig werden musste. Dieses Thema Metal und Fantasy und Rollenspiel und so, das ist alles immer größer geworden und die Kommentare wurden immer bissiger, aber irgendwann gewöhnt man sich dann dran und dann war es auch kein großer Schritt mehr, auch zum Beispiel diese historischen Sachen hier und da mal in der Öffentlichkeit zu tragen, weil dann, naja, hat man entweder eine gute Antwort parat oder man hat sich schon dran gewöhnt und gibt da nicht so viel drauf.
Aber da hast du auch Erfolg damit gehabt, ne? Also haben wir ja auch in Folge 1 ja drüber geredet, mit dem Werdegang von Vintage-Bursche. Ich habe das ja auch damals, wie ich das ja auch in der ersten Folge schon gesagt habe, ja auch live praktisch mitbekommen, wie du den gegründet hast. Ich glaube, ich habe da auch unter den ersten 100 Followern auch damals gehört, mit den vielen diversen Accounts, die ich mal hatte. Und da hast du ja, glaube ich, auch einen Nerv getroffen, vor allem auch mit der historischen Männermode. Ja, manchmal muss man Wege halt anders gehen und Leute nicht um Erlaubnis fragen, sondern halt es einfach machen. Und das hast du ja auch gemacht. Und stell dir mal vor, du wärst nochmal 20 und kommst als Fuchs auf ein Verbindungshaus. Was würdest du deinem jüngeren Ich, also von heute aus heutiger Perspektive, als erstes mitgeben? Und zwar aus dem, was du in deinem Buch schreibst.
Das ist eine gute Frage, weil rückblickend denke ich, dass der Bund echt viel für mich getan hat. Also einiges davon habe ich auch versucht, ins Buch rüberzubringen, jetzt ohne jetzt diesen konkreten Kooperationsbezug. Aber die Verbindung hat mich auf jeden Fall viel gelehrt, auch im sozialen Miteinander. Was ich auf jeden Fall von Anfang an etwas mehr hätte beherzen sollen, ist das Thema, ich habe so ein Buch genannt, wie schreibe ich einen Kommentar im Internet?
Habe ich gesehen.
Ja, also zusammengefasst meistens gar nicht. Und also das hätte ich mir auf jeden Fall sehr früh mal zu Herzen nehmen sollen, wie oft ich einen Kommentar nicht hätte schreiben sollen oder auch im echten Leben bestimmte Kommentare mir hätte verkneifen sollen, weil das nur, ich weiß nicht, zur eigenen Belustigung oder zur Bewältigung meiner eigenen Traumata, weil ich ja, wie gesagt, auch lange Außenseiter war und wenn viel auf einen so verbal eingedroschen wird, man dazu neigt, das auch weiterzugeben, obwohl das total falsch ist. Ja, und das hätte ich auf jeden Fall früher beherzigen sollen, um ja so einfach nicht genauso gemein zu anderen Leuten zu sein, wie zu mir gemein gewesen worden ist. Ich weiß nicht, kann.
Ja,
den Satz grammatikalisch gerade nicht mehr richtig hin, aber du weißt, was ich meine.
Definitiv. Ja, also es ist ja auch so ein Punkt, glaube ich, auch vor allem jetzt, wo du ja sagst, mit den Online-Kommentaren, das ist ja auch so eine Art Souveränität, die man dann nach außen strahlen muss. Das habe ich in den Workshops halt auch den Leuten halt auch gesagt, so wenn ihr was postet und ein anderer Bund kommt und knattert euch da an, da muss man sehr wohl überlegen, wie antwortet man, wie schafft man da eigentlich eine lustige Antwort zu schreiben, wo man halt souverän da drüber steht und der Dritte, der da gar nichts damit zu tun hat, sich nicht denkt, okay, Leute, ich lasse euch mal alleine, das hat mich jetzt ziemlich abgeschreckt. Ja. Was sind denn so Punkte, wo du denkst, das sind so Ursachen mit diesen Kommentaren, dass die Leute sich so richtig in die Haare kriegen? Also anstatt, dass sie mal Piano machen und...
Oh, ich glaube, das kann ganz viele Gründe haben. So wie ich das bei mir bemerkt habe, ist es ja oft erstmal das Gelernte. Also man lernt dadurch, dass selber auf einen eingedroschen wird, dass man das halt so macht, immer auf den Schwächeren. Oder wenn jemand Angriffsfläche bietet, sowas einfach immer weiterzugeben. Und das ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall völlig falsch. Da muss man das Rad brechen und machen, dass das an einem selbst dann aufhört. Aber selbst wenn man nie Ziel war, ist es ja trotzdem oft so, dass man zum Beispiel sich so einer sozialen Dynamik hingibt und ja, also im Extremfall natürlich Leute mobbt. Aber auch generell, wenn zum Beispiel in der eigenen Bubble, in der eigenen Echokammer gerne auf ein bestimmtes Feindbild eingedroschen wird, dass man da einfach gerne mitmacht und dafür ja auch gefeiert wird. Und man sollte sich bewusst werden, dass das eben menschlich unterste Schublade ist und dass man das nur macht fürs eigene Belohnungszentrum, weil man von den anderen eben dafür gefeiert wird, dass man da mitprügelt, auch wenn es nur verbal ist.
Aber es ist ja auch soziale Akzeptanz und das ist ja, glaube ich, noch so ein psychologischer Überlebensmechanismus, den wir noch von früher aus unserer Primatenzeit her auch haben, wo es ja darum geht, dass man ja sich dann auch, vor allem wenn es falsch ist, sich aber trotzdem vor der Gruppe exponiert, weil das alleine Überleben in der Wildnis schwieriger ist als mit der Gruppe. Und man sieht es ja auch in der Aggressivität von Schimpansen, wenn die als Gruppen gegen andere Gruppen halt Kriege führen, wo die dann aus Spaß die Jungtiere zerreißen, um ein Gemeinschaftsgefühl halt zu erzeugen und dann 20 Minuten später wieder die ganz alten, lieben Schimpansen sind, wo die Affenforscher, die das dann beobachten, sich denken so, what the fuck, was ist denn da passiert?
Ja, das ist ein guter Punkt. Das hat ja auch, also hat ja nicht nur Auswirkungen darauf, ob man mit der Gruppe auf vermeintliche Außenseiter einprügelt, sondern das hat mit allem zu tun, was wir tun und machen und sagen. Zum Beispiel auch mit Kleidung. Also wir wollen ja auch zum Beispiel dann als Corpo, das auch einer der Gründe, warum meine Seite so erfolgreich war, muss man ja sagen, wir wollen dazugehören. Ja? Wir kommen in diese Corpo-Bubble rein und wir wollen irgendwie auch optisch dazugehören und wollen lernen, wie man optisch dazugehört. Und das ist nur deswegen so erfolgreich, weil wir das so sehr wollen, weil wir so sehr dazugehören wollen. Mhm. Und also ich habe ja früher auch war sehr stark in der Metal-Szene aktiv und die Metal-Szene oder die Leute in der Metal-Szene würden von sich selbst natürlich behaupten, dass sie sehr individuell sind. Mhm. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also wenn du dir mal so ein Festival anguckst, wenn du dir so ein Metal-Festival anguckst, so es gibt kaum uniformere Szenen wie die Metal-Szene. Also die Leute sehen ja wirklich, ich will jetzt nicht sagen alle gleich aus, aber schon sehr, sehr ähnlich. Also es gibt schon sehr klare Dresscodes, auch für die Subkulturen innerhalb der Metal-Szene. Mhm. Und so ist es aber mit jeder Szene. Also jede Szene hat so einen optischen Selbst wenn du über Hipster redest, also mit dem klassischen Hipster-Gedanken, ich mache nichts, was Mainstream ist. Also das ist ja auch eine ganz klare Vorgabe. Mhm. Und die sehen dann zwar optisch vielleicht alle unterschiedlich aus, aber das Prinzip hinter der Kleidung, das erkennt man dann auch schnell, ist dasselbe, nämlich möglichst individualistisch rüberzukommen. Und das ist ganz normal, weil wie du sagst, das ist evolutionspsychologisch so verankert. Wir wollen dazugehören, weil wenn du nicht dazugehörst, wenn du nicht das machst, was der Stamm möchte, oder wenn du dich so als Außenseiter hingibst, dann wirst du im Zweifelsfall ausgeschlossen und Ausschluss aus dem Stamm ist lebensgefährlich.
Definitiv. Diese Episode von Lavalümmel, der Corpo-Talk, wird euch präsentiert von Kurve, die Maßschneider. Wenn es um klassische Herrengarderobe geht, ist Kurve euer erster Ansprechpartner. Sei es für Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung. Der Moment, wenn du den perfekten Sitz eines maßgeschneiderten Anzugs spürst, unvergleichlich. Genau dieses Gefühl bekommst du bei Kurve, dem Maßschneider deines Vertrauens. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München, von Düsseldorf bis Berlin, bietet Kurve Maßarbeit auf höchstem Niveau. Mit 4 verschiedenen Verarbeitungsstufen beim Anzug ist für jeden Geldbeutel etwas dabei, inklusive der Königsdisziplin der Kleidungskultur Vollmaßschneiderei. Und nicht zu vergessen, neben dem Angebot für Maßbekleidung findet ihr bei Kurve auch eine exklusive Auswahl an handgefertigten Schuhen von Marken wie Crockett & Jones oder Alden, hochwertiger Strickware, Gentleman Accessoires und Nischendüften. Dieses Jahr feierte Kove sein 25-jähriges Jubiläum. Ein Vierteljahrhundert Hingabe an perfekten Stil unter dem Motto individuell, wertvoll, zeitlos mit Zeitgeist. Mach dir selbst einen Eindruck auf kove.de, den Link findest du in den Shownotes oder buche jetzt deinen Termin zur Beratung in einem der Ateliers von Kove. Auch hierfür findest du den Link in den Shownotes. Plant bitte bei Beauftragung aber eine Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen ein. Kove, die Maßschneider. Tradition trifft auf Eleganz für einen Auftritt, der in Erinnerung bleibt. Und jetzt zurück zum Talk. Ja, das ist, da überlebt man da nicht lange. Aber ich glaube, man kann, also ich meine, da gibt es ja mal Versuche, Leute das abzutrainieren, aber ich glaube, das steckt einfach zu stark in unserem Betriebssystem halt, glaube ich, auch drin. Sonst hätte man ja auch keinen FOMO, also Fear of Missing Out zum Beispiel, wenn wir das Gefühl haben, da irgendwie, wir verpassen was, wenn wir nicht dabei sind. Aber nochmal mit der, mit dem Punkt, mit der Uniformität, ich meine, da haben wir ja auch in diesem Podcast ja auch schon häufig drüber geredet, also dass dann halt, sagen wir mal, die Einteilung ja praktisch dann sind, der hat die blaue Steppe an, der hat die grüne Steppjacke an. Und dann gibt es noch die Jungs mit den Wachsjacken, die 70% übrigens ausmachen. Ich habe da mal eine Umfrage gemacht. Und ja, ich weiß. Die Sache ist aber, glaube ich, das Gefühl von Individualität kommt daher. Du läufst ja auch in deinem normalen Alltag so rum.
Ja.
Und da bist du anders. Also wenn du verglichen zu den Otto-Normalbürgern, mit denen du dann in der Klasse sitzt oder am Arbeitsplatz oder im Studium oder sonst wie. Und ich glaube, dass dann diese Veranstaltungen, von denen du ja sprichst, mit den Metal-Konzerten oder auch bei uns Corpus, nochmal ein Gefühl von Zugehörigkeit fehlt, weil diese ganzen Individualisten, die da unterwegs sind, so ticken wie man selber und das ja auch ein schönes Gefühl ist. Ne?
Ja klar, und ich meine, wir Corpus machen es uns da ja auch extrem einfach, indem wir uns einfach ein Band umwerfen in bestimmten Farben, womit sofort klar ist, wir gehören zu diesem Stamm und zu keinem anderen.
Ist der Beste und die anderen Stämme sind alle Kacke.
Sozusagen. Ja, aber das
ist ja auch in der Tat ein Stamm. Ich meine, das ist Alania bei dir, bei mir sind es die Goten, also ne, es ist ja genau noch an den germanischen Stämmen orientiert.
Ja, wobei witzigerweise, die Alan sind ja kein germanischer Stamm. Ist auch lustig, es hat lange gedauert, bis ich glaube, unser Bundesarchivar mal den Akt also erzählt hat, und das ist dann auch in Fuchsenordner aufgenommen worden von mir, warum wir eigentlich Alania heißen. Und zwar, also die Alanen sind ein nomadischer Reiterstamm gewesen, so ein bisschen wie die Mongolen aus dem Kaukasusraum. Und die sind in der Völkerwanderungszeit auch extrem rumgekommen. Und Aachen ist ja die westlichste deutsche Großstadt. Also haben sich unsere Gründerväter auf so einer Völkerwanderungskarte einfach das angeguckt, was ganz im Westen ist. Mhm. Und die Alanen sind tatsächlich bis nach Spanien vorgedrungen. Und das der westlichste Stamm, der da auf der Völkerwanderungskarte war, war Alan. Und deswegen heißen wir Alania.
Das ist ja cool. Das sollte man, glaube ich, mal bei mehreren Würden mal rausfinden, warum genau dieser germanische oder beziehungsweise dieser Völkerwanderungsstamm genommen worden ist. Ich glaube, das ist ja nicht nur geografisch, glaube ich, rein zu erklären. Also, ich meine, klar, man hatte hier dieses Nationesprinzip, dass die Rheinländer sich dann Renanen genannt haben. Aber ich glaube, das ist natürlich mal ein Thema für einen anderen Podcast, für eine andere Folge.
Aber sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Und bei manchen ist es ja auch so, dass man das gar nicht so verschleiert in dem Sinne, dass zum Beispiel die, ich weiß nicht, Burschenschaft der norddeutschen Niedersachsen halt einfach so heißt.
Ja. Der wird morgen ausgestrahlt, Noni.
Ja, okay, sehr schön. Ich habe mit einem Noni meine erste Partie gemacht.
Ich hätte den Dr. Christoph Stegmanns hier, der stellvertretende Regierungssprecher war der von 2009 bis 2011. Der wird auch schon ausgestrahlt sein, wenn dann diese Folge rauskommt.
Sehr gut. Ja, dann nochmal jetzt Pause machen, falls noch nicht gehört, und dann erst die alte
Folge. In deinem Buch sprichst du ja davon, dass Respekt nichts ist, was man fordern kann, sondern sich verdienen muss. Und was war deine härteste Lektion darin?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich meine, den Drang, Respekt zu bekommen, den hat man immer und überall und weiß nicht so recht, wie man das machen soll. Zum Beispiel eben einfach Dinge zu tun, die dazugehören, so soziale Dynamik mäßig gehört auf jeden Fall, glaube ich, dazu, also zu den Versuchen, sich Respekt zu verdienen. Aber oft ist es ja nicht das, was die ganze Gruppe tut, wofür man Respekt bekommt, sondern eher außergewöhnliche Dinge oder Ideen, die man selbst hat. Ich hatte nie das Gefühl, besonders respektvoll behandelt zu werden. Vielleicht auch gar keinen so großen Drang danach, also in dem Sinne so besonders respektvoll behandelt zu werden, habe aber dann gemerkt, wenn ich erfolgreich bin, dann bekomme ich auf jeden Fall extrem viel Respekt. Und das natürlich ist ein schönes Gefühl, kann man jetzt so im Nachhinein sagen.
Ist aber ein Schein letztendlich, ne? Also
das, also in meinem Fall auf jeden Fall, weil das bezieht sich ja auf diesen ganzen Online-Kram und Online und das echte Leben oder die echte Welt sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ich meine, du hast ja eben auch gesagt, dass alles so groß angekommen ist und sowas und das, ich weiß nicht, sehr beliebt in bestimmten Kreisen eben. Also in der Corpo-Bubble habe ich mir erstmal den Namen erarbeitet oder jetzt in dem Fall so Instagram und YouTube. Das sind ja schon eine sehr kleine Nische oder eine sehr spezielle Nische, die ich da bearbeite. Mhm. Klar, die Zahlen sind immer noch nicht schlecht, aber ja, es ist eine winzige Nische. Ja. So, und ein Otto Normalbürger hat davon keine Ahnung. So, es kennt mich, also wenn ich auf eine 20er-Jahre-Party gehe, erkennt mich da alle 5 Minuten jemand. Aber auf der Straße, also ich meine, passiert auch, aber das ist halt extrem selten. Das ist aber auch eine Konsequenz aus den sozialen Medien einfach, dass sich die, also positiv wie negativ, die ganzen Dorfdeppen nicht mehr, also die sind nicht mehr die Deppen im eigenen Dorf, sondern die können sich zusammenschließen und im Internet zusammen komische Dinge machen. Und manchmal ist das positiv, manchmal ist das nicht so positiv. Aber grundsätzlich sehe ich das, also ich muss sagen, es wird viel auf Social Media und so, also auf das Thema, das Konzept Social Media eingedroschen. Mhm. Aber grundsätzlich sicherlich auch, weil ich eben in so mehrere Nischen unterwegs bin, Metal, Rollenspiel und so weiter, weiß ich das sehr zu schätzen, dass man sich da zusammenschließen kann, auch mit sehr speziellen Interessen.
Ja, also auch mit dem Punkt Respekt, was du ja gesagt hast, auch dem, wenn man sich den zum Beispiel in der Corpo-Bubble halt erarbeitet, das ist ja dann immer auch so ein Punkt, man wird immer erst verlacht und abgelehnt und wenn dann der Erfolg so deutlich und offensichtlich ist, dann wird ja dann immer umgeschwenkt von den Leuten, dann sagen sie ja so Sachen wie, ja, das war ja klar und haben wir gesehen und mitbekommen. Mhm. Das war ja damals bei mir mit Corpo eben ja auch der Fall. An dem Tag, wo ich das Ding gegründet habe, bin ich dann nach Bummeln gegangen. Und war beim Bund, mit dem ich befreundet bin, hab denen das erzählt und gezeigt und die so, boah, Wolters, was für eine peinliche Scheiße, lösch das, red da nicht mehr drüber. Und ich so, nee, ich glaube, das ist eine gute Idee, ich mach das weiter. Und ja, so, ich meine, so ist das ja auch. Ich meine, ich kenne ja Vintage Bursche ja praktisch ja auch noch mit fast 200 geringen dreistelligen Followerzahl. Man kann es ja nicht sehen, man kann es ja nicht wissen am Anfang, wie das durchstartet. Studienkollegin von mir, die ist auch so eine Oversize-Influencerin aus Hamburg. Die ersten 10.000 waren die härtesten Follower, die sie zusammentragen musste und danach ist die auch durch die Decke und ich glaube, sie ist so bei 91.000 Followern so ungefähr mittlerweile. Und jetzt ist halt der Erfolg da, jetzt ist der Respekt da, sie wird auch von Neuen ganz anders plötzlich behandelt als vorher. Und ich finde es halt immer spannend, wenn man vor allem selber so einen Weg gegangen ist. Ich meine, das kannst du ja bestimmt wahrscheinlich auch unterschreiben. Man ist ja immer noch der gleiche Mensch, ne? Und es kommt einem auch so ein bisschen so wie heuchlerisch halt auch irgendwo vor, ne, wenn sie dann alle immer so, ja schön, dass du da bist. Ne? Ja, und innerlich denkst du ja so, hätte ich ja diese Seite nicht gegründet, dann würdest du mich jetzt anknattern und anpaulen und wär's gar nicht so nett zu mir. Ne? Also das ist halt auch so, wie muss man auch, glaube ich, einen Weg finden muss, damit halt umzugehen. Und ich finde, auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwo schwierig, nicht abzuheben. Ne? Also dass man halt bodenständig bleibt, weil man ja dann durchaus dann sehr schnell sagen kann, ja, ist ja sehr erfolgreich. Ne? Also,
aber da hilft es zum Beispiel eben in mehreren Nischen oder mehreren Bubbles und im realen Leben immer noch aktiv zu sein, um zu merken, so ja, dass ich jetzt, ich weiß nicht, gut, also ich habe nur 2 Mensuren gemacht, aber es gibt ja dann zum Beispiel in der Corpo-Bubble Leute, die haben ein paar mehr gemacht und innerhalb der eigenen Echokammer
bekommt man dafür einen Lanzer in Berlin geben, der schon über 100 gemacht hat.
Und dafür bekommt man in der eigenen Echokammer sehr viel Respekt, aber im wahren Leben ist es völlig irrelevant. Und sich damit zu konfrontieren, dass das im echten Leben irrelevant ist, ist auch wichtig, weil das hilft dagegen, abzuheben.
Absolut. Ist bei mir im Job auch so. Ich bin einfach so ein 0815 Mitarbeiter, also das Management sehr wenig interessiert. So, ne? Und dann gehst du raus und dann ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Aber ist eine schöne Erfahrung, glaube ich, auch, die man da von sich trägt. Dann, wie verändert sich denn deiner Meinung nach die Wahrnehmung von Männlichkeit im Verbindungsumfeld? Was können hier halt zum Beispiel Korporierte vorleben, beziehungsweise auch Burschenschafter, was wir beide ja sind, statt halt nur zu bewahren? Also findest du, hat sich in den letzten 15, 20 Jahren auch das Männlichkeitsbild in Verbindungen gewandelt? Also, dass es heute anders ist als noch Ende der Nullerjahre?
Ja, du hast auch schon in der Einleitung das Buch thematisch sehr, also wie soll ich sagen, klassisch maskulin beschrieben, obwohl es gar nicht so gemeint ist, also nicht unbedingt. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Männlichkeit extrem polarisierend ist. Also die Konzepte dazu sind sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite geistert ja quasi täglich, stündlich das Gespenst der toxischen Männlichkeit durch alle Medien, durch die Öffentlichkeit.
Das ist ein Kampfbegriff.
Also nein, es ist kein Gespenst, das gibt es ja wirklich. Also es gibt wirklich Aspekte von Männlichkeit, an denen auch beispielsweise Korporationen nicht unschuldig sind. Die wir eigentlich überwinden sollten, auch in unserem eigenen Interesse. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich in denselben, also in, ja, in denselben Medien sehr wenig zu irgendeiner Art von positiv besetzter Form von Männlichkeit, was ich nicht nur schade finde, sondern auch gefährlich. Mhm. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch so geschrieben habe, wie ich es geschrieben habe. Also warum ich es geschrieben habe, weil ich gefragt wurde. Es ist, ich muss auch fairerweise sagen, es war nicht so ganz meine Idee oder das, der Inhalt natürlich schon, aber überhaupt auf die Idee zu kommen, die kann, das war der Verlag. Aber ich würde gerne versuchen, irgendwie einen Mittelweg zu gehen zwischen Männlichkeit ist per se schlecht und Uga Uga, ich bin ein Mann. Also ich glaube, da ist viel Raum zwischen. Das Wichtigste für mich ist auch, es gibt nicht die eine Form. Es gibt, also das, ich glaube, ich fange auch so oder so ähnlich an. Es gibt nicht immer nur den einen Weg, egal wo, also egal um was für ein Problem oder was für ein Konzept es geht. Es gibt immer mehr als einen Weg, auch wenn es immer andere Leute geben wird, die sagen, nein, so macht man das nicht oder nein, das ist falsch so. Es gibt immer mehr als einen Weg. Ich finde es aber auch wichtig, trotzdem den Begriff Männlichkeit nicht immer nur in einem negativen Kontext zu verwenden, weil es gibt auch positive Aspekte von Männlichkeit.
Definitiv.
Verantwortung zu übernehmen zum Beispiel.
Vorbild sein.
Vorbild sein. Auch einen gesunden Wettbewerbsgeist. Mhm. Ja, und ich denke, das muss auch, muss ein bisschen mehr nach außen getragen werden, damit wir dieses Thema nicht den Andrew Tates dieser Welt überlassen, weil ich finde, das ist dann doch wirklich ein bisschen toxisch. Und also, da tun wir uns auch als Männer selbst keinen Gefallen.
Also entweder bist du ein Alpha oder du bist ein Sigma.
Ja.
Lone Wolf oder der Gruppenanführer.
Ich müsste jetzt erzählen, aber das Praktische am Informatikstudium, wo ja sehr viel Mathe drin war, ist, dass ich das griechische Alphabet einigermaßen kenne. Und ich würde jetzt mal sagen, dann bin ich irgendwo, ich versuche ja hier den goldenen Mittelweg zu bewerben und würde dann sagen, dann bin ich wahrscheinlich so ein Lambda oder so. Irgendwo dazwischen.
Lacedaemonia, ein Spartiate.
Ja, ach scheiße, nein, Lambda, nein, das ist ja jetzt auch schon wieder vorbesetzt. Nein, das will ich auch nicht. Ich muss mir das noch in Kappa vielleicht. Das
Kappa.
Kappa klingt nach.
Der amerikanische Freddy.
Ja, wenn es sein muss.
Nee, aber ich finde das wirklich, das ist ein toller Vorstoß, den du da machst. Weil ja, der Begriff der toxischen Maskulinität ja auch wirklich ein linker Kampfbegriff ist, der sich ja auch durch die von den Medien sehr, sehr wohlwollend aufgenommen worden ist, einmal komplett als Sau durchs Dorf gejagt worden oder getrieben worden ist. Und ich glaube, das ist ja auch, sagen wir mal, auch in unserem humanistischen Bildungsprofil, ja, Charakter, der Punkt, was du ja gesagt hast, mit dem Weg der Mitte, der Mäßigkeit, den zu gehen. Nicht halt als Extremes zu übertreiben oder als Extremes zu untertreiben oder per se junge Leute in die Selbstverleugnung halt zu treiben, sondern wir sind ja auch irgendwo eine Art, und da muss ja auch eine artgerechter Umgang mit sich selber ja doch stattfinden. Ich meine, wir Menschen haben ja die Tendenz, ich glaube, wir sind die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten, die es schaffen, sich eine Umwelt aufzubauen, die nicht artgerecht ist. Gegen andere Tiere machen das nicht. Aber wir machen das am laufenden Tag, ob es unser 40-Stunden-Woche ist, ob es die Art und Weise in Unternehmen, wie Hierarchien aufgebaut werden, die im normalen Leben beim Überlebenskampf gar nicht so stattfinden würden. Es ist spannend. Und ich glaube auch, es ist wichtig, auch jungen Männern halt auch den Weg zu zeigen, Identität aufzubauen. Es ist gut so, wie du bist. Sei so, wie du bist. Und nicht irgendwie untermännlich aufzutreten oder übermännlich halt aufzutreten. Da muss jeder, glaube ich, seinen Weg dann auch finden.
Aber das ist auch interessant, dass du sagst, du bist gut so, wie du bist. Ich würde dem jetzt erstmal nicht widersprechen, aber das ist ja auch, sollte man auch nicht zu wörtlich nehmen, weil ich glaube, jeder Mensch hat auch so Verbesserungspotenzial und es ist auch fair, oder
ich kann es. Ach, der Burschenschaft dann
natürlich nicht. Naja, ja doch. Also, aber na, lange Geschichte. Aber also man darf ruhig auch mal ehrlich zu sich sein und sich selbst kritisch sehen und zu versuchen, sich zu verbessern, sei es jetzt, ich weiß nicht, beim beruflichen Erfolg oder körperlich. Also es gibt ja tausend Dinge, die man besser machen kann. Mhm. Und ja, man ist gut, wie man ist. Also man hat auch, egal wie man ist, immer Liebe verdient. Aber man darf auch durchaus ein bisschen an sich arbeiten.
Ja, definitiv. Das war auch gar nicht von mir so gedacht, als ich es in dem Moment gesagt habe. Die Arbeit an sich selbst ist wichtig. Die muss immer da sein. Man muss immer bereit sein, umzudrehen und seinen Weg zu ändern. Und sonst Ja, kommst du auch nicht im Leben an, würde ich sagen.
Und dann wiederum muss man darauf achten, dass man sich realistische Ziele steckt, weil wenn man zu hoch hinaus will, dann frustriert man sich auch nur selbst.
Ja.
Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe das Gefühl, dass in der Gesellschaft auch diese Vorstellung herumgeistert, dass man alles erreichen kann, wenn man sich nur genug anstrengt, und das halte ich auch für Quatsch.
Aber es funktioniert bei manchen, nicht bei allen. Also ich glaube, es ist halt so, wenn du auch ein außergewöhnlicher Mensch bist, dann schaffst du auch Außergewöhnliches. Also ein außergewöhnlich muss ja jetzt nicht nur der muskelbepackte Superman sein. Es kann ja auch der Smarty sein, der es halt anders geht als andere. Ich glaube, das ist das, was du gesagt hast. Ich meine, was man ja auch bei dir sieht mit deinem Erfolg ist, wenn man auch ein bisschen anders ist, Dinge anders geht, dann kommen auch andere Ergebnisse raus, als wenn man sich halt wie ein Durchschnittsmensch in der Durchschnittsmasse bewegt und halt ein Durchschnittsergebnis halt am Ende hat.
Das war. Und das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass man nicht, also natürlich, man will immer dazu gehören und so und nicht so auffallen, weil auffallen, ne, im Stamm ist auch nicht immer gut.
Nee.
Aber
ich habe da ein Talent.
Ja.
Ich habe so ein Talent.
Aber wenn man sich davon wenigstens mal ein bisschen löst, dann merkt man, wie viel freier man Dinge tun kann, was für Ideen man dann umsetzt, die eben ja alle anderen für Quatsch halten.
Mhm.
Aber wenn man dann seine, ich weiß nicht, 10.000 Follower zusammen hat, dann sehen die anderen, dass das vielleicht doch nicht so eine Quatschidee war, sondern eine relativ gute. Und ja, dann, das ist ein schmaler Grat vielleicht auch, eben die Balance zwischen du bist gut, so wie du bist, und du solltest aber auch den Anspruch an dich selbst haben, dich auch zu verbessern.
Ich glaube, was ich damit meinte, war, glaube ich, ehrlich zu sich selbst sein, treu zu sich selbst sein und an sich arbeiten. In deinem Buch redest du ja auch so ein bisschen über das Dahinleben von jungen Männern und halt vielleicht auch im Fokus zu setzen, dass dieses Dahinleben halt auch aufhört. Man beobachtet das ja auch immer wieder, es sind nach außen hin die geilsten Bünde mit der tollsten Geschichte, den Jungs mit dem adrettesten Stil im Auftreten. Aber sobald du halt die Chance hast, die Leute näher kennenzulernen, merkst du, die haben wenig Ziele im Leben, sie treiben halt im Alltag vor sich hin, im Studium, hängen den ganzen Tag irgendwie in den Social Media rum, machen Gaming oder Tinder, werden aber nicht so ganz glücklich. Und du schreibst von einem Leben mit Richtung. Wie findet man die eigentlich, diese Richtung, dass man halt von diesem Dahintreiben, dieser Belanglosigkeit aus seinem Leben halt herausfindet vielleicht?
Dinge ausprobieren. Man muss einfach ganz viel ausprobieren, Hobbys ausprobieren, Tätigkeiten ausprobieren, und dann wird man auch merken, sobald man das Richtige gefunden hat, das ist etwas, was ich mehr machen möchte, worin ich gut bin. Also es ist ja auch ganz spannend, dass wenn man etwas tut und damit erfolgreich ist, dann macht das ja umso mehr Spaß.
Mhm.
Und ich glaube, jeder Mensch hat irgendein Talent für irgendetwas, ein ja, wie gesagt, zum Beispiel ein Hobby oder sowas, in dem man sich dadurch natürlich auch Respekt verdienen kann, weil man gut darin ist. Man muss halt ein bisschen auf die Suche gehen.
Mhm.
Manche schaffen das schon im örtlichen Fußballverein. Manche müssen dafür, ich weiß nicht, dann vielleicht in der Großstadt in einen Magic the Gathering Verein eintreten.
Der Warhammer Workshop.
Oder Warhammer, ja. Also werden dann berühmt damit, wie schön sie die Figuren anmalen. Oder das ist ja auch irgendwie witzig an Warhammer. Also ich habe auch mal ganz kurz, als ich auch tatsächlich ADH gezogen bin, Warhammer gespielt mit einem Bundesbruder zusammen. Mhm. Haben wir im Kneipsaal, die Tische waren groß genug, ein bisschen gespielt.
40K oder Fantasy?
Fantasy.
Und habe ich in der 6. Klasse auch mal gespielt. Mit dieser Echsenvolk hatte ich.
Ist das ein versteckter Diss? Weil
nein. Nein, ich habe es nicht. Ich wollte nur sagen, als ich in der 6. Klasse war, habe ich es auch mal gespielt. Ich hatte dieses Echsenvolk.
Ja, ich kriege auch nicht, haben auch einen speziellen Namen, ne? Ich weiß aber auch gar nicht mehr. Auf jeden Fall, obwohl es eigentlich ja ein Spiel ist, ist es nicht dafür bekannt, dass man gut im Spiel ist, sondern ob man die Figuren halt besonders schön anmalen kann oder nicht. Was ich irgendwie witzig finde.
Ich halte das auch für ein Gerücht, dass man das auch spielt, weil ich sehe die Leute eigentlich immer nur in dieser Fürsorge oder Umsorge mit den Figuren, die sie halt betreiben. Und ab und zu sieht man mal ein bisschen so diese, also ich habe das seit Jahren nicht mehr gesehen, aber als ich damit mal zu tun hatte, habe ich selten Leute irgendwie, die diese Bataillone oder Regimenter halt wirklich sich bewegen gesehen, diese Würfel in Aktion gesehen, diesen Maßstäben, die es ja dann auch damals gab. Und aber ich meine, das ist ja auch so ein Punkt. Es ist ja ein Hobby, und wenn man damit glücklich wird und das einem Spaß macht, und man produziert da ja auch etwas. Und ich glaube, wenn man seine Malkünste halt auch verbessert, so wie wenn man halt auch künstlerisch malt, ist ein Fortschritt, den man sieht, und man ist stolz halt darauf. Aber ist es nicht gerade schwierig, diesen Fokus oder die eigene Bestimmung zu entdecken? Was ist eigentlich das, was du machen solltest? Nicht das, was irgendwie cool aussieht, dass du dann BWL oder Jura studierst, weil du beim Nachbarn gesehen hast, dass der jetzt ein dickes Auto fährt, sondern da, wo du Erfüllung findest, wo du glücklich bist in dem, was du machst. Und das ist ja, glaube ich, das, was ja den größten Fokus gibt im Leben. Weil wenn du nämlich das im Leben entdeckt hast, dann hast du ja deine Bestimmung gefunden, dann weißt du das. Dann können natürlich externe Faktoren dich daran abhalten. Mhm. Also wie so im klassischen Roman, dass du nochmal kurz im Krieg kämpfen musst und dann darfst du irgendwann wieder zurückkommen nach der Gefangenschaft und dann darfst du es umsetzen. Sondern halt, ich meine, wenn das gefunden ist, dann hast du sowas. Und ich meine, für mich ist es so, meine Bestimmung habe ich so ein bisschen in der Corpo-Welt gefunden. Das musste ich immer auch erst eingestehen, weil ich bin ja auch schon Mitte 30 und bin eigentlich erfolgreich vom Studium ab in die Altherrenschaft und mir dann gedacht so, das ist jetzt ein Weltraumflug weg davon und ich winke nochmal. Ja. Stattdessen kam die Gravitation und ich bin wieder ja, zurückgeflogen und ja, ich bin glücklich damit. Also mir macht das Spaß halt so ein bisschen an dieser Szene zu arbeiten und vielleicht das Ganze etwas zu bewegen.
Also ja, die Suche danach ist auf jeden Fall sehr schwierig. Und vielleicht noch, bevor ich damit anfange, mir geht es ja auch ähnlich. Ich bin ja eigentlich in der IT aktiv. Also mein ganzer Social Media, Öffentlichkeitskram, der hat ja mit meinem eigentlichen Job überhaupt nichts zu tun. Aber ich mache gerne beides. Ich bin gerne ITler und nutze alles drumherum, um mich kreativ auszutoben. Und ja, das zuerst mal zu finden, dass mein Hobby ist oder mir diese kreative Erfüllung bringt, das ist natürlich... Also ich hatte da Glück, sicherlich. Ich hatte auch in meiner Metal-Laufbahn sozusagen viel Glück, weil der damalige Freund meiner Schwester selber Mettler war und eine große CD-Sammlung hatte und mir da geholfen hat, so meine Lieblingsrichtungen zu finden. Aber auch mit den ganzen anderen Hobbys. Also es ist ja oft Zufall. Man muss eventuell Glück haben, wenn es etwas sehr Nischiges ist, dass man da überhaupt mit in Verbindung kommt. Mhm. Und dann eben, weil du das eben auch sagtest, so Thema BWL, dicke Karre und so, was auch intrinsisch schwer ist, ist sich dazu sehr von anderen leiten zu lassen, weil man will ja finden, was einen selbst erfüllt und nicht das, was andere erfüllt. Also man orientiert sich, glaube ich, oft gerade in jungen Jahren zu sehr daran, was machen andere denn? Finde ich das vielleicht auch gut? Also im nahen Umfeld. Und dann hat man entweder also vielleicht Glück und da ist jemand und der macht zufällig auch etwas, was dich selbst dann glücklich macht. Oder eben nicht. Und je spezieller das sein kann, desto schwieriger wird es natürlich. Mhm. Und dann, weiß ich nicht, hat man entweder Glück oder man muss wirklich sehr konsequent und auch langwierig auf die Suche gehen und einfach mal, also wirklich total stumpf. Ich glaube, ich nenne auch im Buch explizit so mal so in der Liste herunter, zum Beispiel verschiedene Sportarten, einfach mal, um auszuprobieren, was davon könnte denn vielleicht was für mich sein, was hat das für Vorteile, was hat das für Nachteile. In Zweifelsfall muss man wirklich aktiv auf die Suche gehen, wie nach einem Partner.
Ja, aber den Arsch einfach mal hochkriegen
und machen. Definitiv.
Und nicht nur alles zu zerdenken. Hattest du denn einen Punkt in deinem Leben, wo du komplett vom Kurs warst und was hat dir geholfen, wieder zu dir zu finden?
Oh, das könnte jetzt, ja, definitiv. Ist auch noch gar nicht so lange her. Das wird jetzt harter Tobak.
Die Obdachlosigkeit mit der Crack-Abhängigkeit.
Nee, tatsächlich. Also ich habe ja Kinder. Zwei Töchter, die mittlerweile auch schon 11 und 13 sind. Also ich habe zeitig angefangen. Ja. Da hat übrigens auch der Bund, ist da nicht ganz unschuldig dran, weil ich durch den Bund auch ein sehr konservatives Mindset hatte am Anfang. Das habe ich nicht mehr so sehr. Bin, glaube ich, mittlerweile bei uns auch als Liberalo verschrien. Ich frage mich immer mal wieder, warum wir eigentlich keine Frauen zu den Kneipen zulassen. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall bin ich aber auch schon seit 6 Jahren geschieden. Mhm. Und das hat sehr viel mit mir gemacht über die Jahre. Also die Trennung an sich, die Distanz zu meinen Kindern. Ich habe zuletzt versucht, wieder in die Nähe zu ziehen, um mehr Zeit mit denen zu verbringen. Das hat nicht geklappt. Unter anderem, weil die auch eben jetzt in einem Alter sind, wo die nicht mehr so viel mit Papa machen wollen, was ich verstehe. Ich bin selbst Scheidungskind. Ich war mit, ich weiß nicht, 15 oder so, habe ich meinen Vater auch nicht mehr jedes zweite Wochenende gesehen, weil ich hatte eigene Pläne. Mhm. So auch total nachvollziehbar. Aber das hat extrem viel mit mir gemacht, weil ich ja... Meine Kinder waren kein Unfall, die waren geplant. Ich wollte immer Kinder haben und ich wollte auch immer Kinder großziehen. Und das nicht zu haben und gleichzeitig auch diese Belastung dabei, das hat sehr viel mit mir gemacht. Und da fragt man sich natürlich schon so, okay, das Thema, das Kapitel ist jetzt abgeschlossen, was will ich denn eigentlich noch vom Leben? Mhm. Um ehrlich zu sein, so 100% konnte ich mir das immer noch nicht beantworten. Also ich mache meine Sachen und irgendwie geht's voran. Und es ist auch irgendwie ein schönes Gefühl, eben da Erfolg zu haben mit den Dingen, die ich tue, also sowohl im Beruf als auch mit dem, was ich nebenbei so mache. Aber das ist eine Frage, die man gar nicht so leicht beantworten kann und die man sich vielleicht im Leben auch mehrfach stellen muss, weil irgendwelche Pläne nicht aufgehen, so wie bei mir. Oder irgendwas anderes nicht funktioniert, oder man spät merkt, ach nee, vielleicht ist das doch nicht so das Richtige für mich, vielleicht sind bestimmte Menschen nicht das Richtige für mich. Mhm. Dann, also es tut weh, aber da muss man durch.
Die eigenen Bundesbrüder.
Das kann leider auch passieren. Also ganz, ganz doof gesagt, vielleicht merkt man nach ein paar Jahren aktiven Zeit, vielleicht bin ich kein Burschenschafter, vielleicht wäre ich doch besser bei einem Chor aktiv geworden oder bei einem KDSTV oder so. Und naja, besser spät als nie. Also ich will jetzt niemanden, es tut mir jetzt leid, wenn ich irgendwen...
Wo wechselst du denn jetzt hin, komm, sag mal.
Also ich persönlich bin schon froh, Burschenschafter zu sein. Ich hätte mir so im Rückblick, hätte ich mir auch vorstellen können, irgendwie bei einer Landsmannschaft aktiv zu werden oder so, aber... Also für irgendwas Religiöses bin ich auf jeden Fall zu sehr antichristlich. Sicherlich auch durch das Thema Metal und also lange Geschichte. Aber also das nur nebenbei. Ja, auf jeden Fall, diese Sinnsuche, die kann, das ist schwierig. Also da habe ich auch keine Antwort drauf. Da steht auch leider nichts im Buch zu. Mhm. Und diese Suche muss man eventuell auch mehrfach im Leben angehen, weil wie gesagt, irgendwas nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat.
Wichtig ist, dass man, glaube ich, immer einmal mehr aufsteht, als man hingefallen ist. Ne?
Das ist jetzt Kalenderspruch-Zusammenfassung, aber ja, im Prinzip hast du recht.
Nee, aber es ist ja so. Ich meine, wir haben ja alle in unserem Leben Herausforderungen, auch Punkte, wo es halt wirklich sehr, sehr schwierig wird, wo es mal wirklich wesentlich mehr ist als sonst, wo es wirklich ein gravierendes Problem ist. Und wenn man merkt, dass die Sonne am nächsten Tag wieder aufgeht, dann ist gut. Und ich bin auch froh für viele Erfahrungen, die ich gemacht habe im Nachhinein, weil man dadurch wirklich halt wächst und fürs nächste Mal dann schon ganz entspannt auf ein Problem halt zugeht, wo man sich früher echt Sorgen gemacht hätte. Wo man sich ja auch Sorgen machen kann, ist ja auch die Ernährung von aktiven ADH und die Selbstdisziplin.
Was für eine Überleitung.
Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Das ist bestimmt ein Podcastpreis verdächtig hier. Ernährung als Teil der Selbstachtung. Ne? Wie sieht das konkret in deinem Alltag aus? Und wie geht man damit um, wenn der Kühlschrank leer ist, aber die Tiefkühlpizza billig ist und willig und ruft und man war gerade pummeln und man sich dann wieder wundert, warum habe ich denn schon wieder 10 Kilo zugenommen?
Ne? Ja, oh, das ist auch, apropos, da habe ich sehr, sehr persönliche Erfahrungen mitgesammelt. Also erstmal vielleicht ganz kurz auch zu dem, was ich da im Buch geschrieben habe. Ich glaube, wenn man so ein paar Basics beachtet, dann merkt man schnell, man muss nicht, also ich meine, gut, ein bisschen mehr Arbeit als Tiefkühlpizza in den Ofen schieben, ist es dann schon zu kochen, aber so viel Aufwand auch wieder nicht. Also ich bin, außer wenn ich geliebte Menschen bekoche, auch kein passionierter Koch, also ich bekoche mich selber nicht so gerne, aber es ist doch gar nicht so viel Aufwand und man kann da deutlich gesündere Sachen hinbekommen, um eben nicht aufzugehen wie so ein Hefekloß. Und es war, also obwohl es auch in meiner aktiven Zeit genauso war. Also ich war immer dünn. Ich bin damals noch, ich bin ja so alt, dass ich noch gemustert wurde.
Ich auch noch.
Aber nicht eingezogen, wegen Untergewicht.
Okay.
Ich habe damals nochmal 10 Kilo weniger gewogen als jetzt.
Ich war auch T5.
ich war nur T3, also schon noch eingeschränkt, aber einfach nur wegen des Untergewichts. Und das wurde zu der Zeit schon nicht mehr eingezogen.
Friseur hättest du werden können in der Truppe.
Friseur, ja. Genau, auf jeden Fall hatte ich, also ich war immer dünn, habe aber dann mit der Aktivwerdung sehr viel Bier getrunken, mich sehr ungesund ernährt und nach dem Studium, wollte ich mir einen Tattoo-Wunsch erfüllen und hatte auch schon Tätowierer dafür gefunden, das war was auf der Brust. Der saß halt ein bisschen weiter weg und wollte dann erstmal ein Foto machen, dann hat meine damalige Frau ein Foto von meiner Brust gemacht. Dann ist mir auf diesem Foto erstmal aufgefallen.
Hast du das nicht erzählt in der ersten Folge?
Habe ich das? Ich weiß, das kann sein. Dann kürze ich das jetzt ab. Aber auf jeden Fall, mir ist halt aufgefallen, wie krass sich das ausgewirkt hat, diese ungesunde Ernährung auf meinen Körper. Und das, ich habe die Kurve noch gekriegt und das ist jetzt auch jetzt keine Lebensaufgabe, das kriegt man auch noch hin. Man sollte, aber man tut sich keinen Gefallen damit, ne? Denn je länger man sich ungesund ernährt, desto schwieriger wird es davon zurückzukommen.
Hat ja auch Gefahren, ne? Ja. Also vor allem nichts gegen das Pressen und so weiter, aber der also kontinuierliche Alkoholkonsum hat ja, sagen wir mal, nicht nur die Gefahr, dass man halt auch Alkoholiker wird, sondern es hat auch die Schwierigkeiten, dass man halt auch depressiv wird auf Dauer. Was man auch bei vielen Aktiven halt auch beobachtet, dass je länger die halt aktiv sind, dass dann schon so eine Grunddepression halt irgendwo mit drin ist. Nicht stark, aber schon, die wahrscheinlich nicht da wäre, wenn sie regelmäßig Sport machen würden und weniger trinken würden. Was anderes ist halt auch die Ernährung. Also das wirkt sich halt sehr, sehr stark halt auch auf den Geist aus und du bist auch kognitiv leistungsfähiger, wenn du dich vor allem auch gesund ernährst und vor allem halt nicht nur diese fett-, kohlenhydrathaltigen Lebensmittel halt zu dir nimmst, die du halt günstig überall kaufen kannst. Da sollte man wirklich schon öfter sich die Mühe machen und gesund kochen. Aber das machen ja einige Bünde. Die machen ja dann auch so einen Jour fix einmal pro Woche, wo sie dann ADH kochen. Mhm. Vor allem auch dann was Gesundes und Leckeres kochen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt. Also ein guter Schritt in die richtige Richtung, das halt zu machen. Also ich finde, wir sollten ja durch das Verbindungswesen ja auch gestärkt hervorgehen. Und nicht mit mehr Lasten dann, aber mit einem Abschluss dann entlassen werden.
Ja, und zusammen Sport machen auch. Also damit meine ich jetzt nicht das Fechten, sondern...
Das machen ja die Turner.
Ja, aber das sollten vielleicht alle machen. Also witzigerweise haben wir das, glaube ich, auch in der Satzung stehen, aber...
Hatten wir auch bei uns. Haben wir auch rausgestrichen bei der Satzungsreform. Ja,
ich kann, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie oft ich in meiner aktiven Zeit mit Bundesbrüdern irgendwo war. Mhm. Waren auf jeden Fall mal irgendwo in der Halle, so Soccer, also halt so Hallenfußball spielen. Aber das war's. Und das wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn Bünde das ein bisschen regelmäßiger so an die Bundesbrüder herantragen.
Ja.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen.
Du hast ja in deinem Buch auch den Punkt, das Zuhause und Ordnung auch reingeschrieben. Das ist crazy. Ich habe von meiner Mutter und von meinem Vater immer Ordnung aufgedrückt bekommen. Das ist mal in manchen Lebensphasen mal besser, mal schlechter gelaufen. Heute ist es so, ich bin relativ ein Ordnungsfanatiker. Ich habe aber zwei Kinder. Das heißt, es sieht trotzdem immer häufig aus, als hätte die Bombe gerade, wäre die eingeschlagen oder wäre die explodiert. Ich habe viel auch bei eigenen Personen aus dem nahen Verbindungsumfeld gesehen, dass die halt echt in siffigen Buden leben, extrem unordentlich sind. Und du plädierst ja gerade für so ein gepflegtes Zuhause. Was sagt der Zustand deines Schreibtischs oder deines Schlafzimmers oder Wohnzimmers über deinen Charakter aus?
Also erstmal gar nicht so viel, würde ich sagen. Ich weiß auch, dass ich von meiner Mutter immer mitbekommen habe, so, dass alles schön ordentlich sein soll. Und als ich dann ausgezogen bin und das eben nicht mehr auf Zwang machen musste, habe ich es halt auch nicht mehr gemacht. Mhm. Man merkt dann aber irgendwann schon, dass es einen Grund gibt, warum die Mama das gesagt hat. Mhm. Also nicht nur, weil sie es selbst schöner findet, dass das Kinderzimmer aufgeräumt ist, sondern weil man auf einem aufgeräumten Schreibtisch oder in einem aufgeräumten Büro halt auch Dinge schneller wiederfindet.
Du kannst auch konzentrierter arbeiten.
Man kann konzentrierter arbeiten. Oder wenn es jetzt wirklich extrem wird, wo du von siffigen Buden redest, also so Keime, Pilze und sowas, die bilden sich schon sehr schnell. Also
sehr, sehr schnell.
Ja, und es klingt schon banal, dass ich im Buch auch zum Beispiel aufs richtige Lüften eingehe, aber es ist halt schon echt wichtig, weil das auch sehr Bezug, schnell gesundheitlich gefährlich wird.
Auch in Bezug auf die Temperaturregelung mit der Heizung, oder?
Zum Beispiel, ja. Also das hat dann irgendwann auch noch energetische Gründe und Kostengründe, aber vor allem, wie schnell sich eigentlich Gerüche, Keime, Pilze und sowas bilden, da sollte man auch einigermaßen diszipliniert mit umgehen, weil es gesundheitlich sehr schnell gefährlich wird.
Ja, das kann ich unterschreiben. Wir hatten in der Wohnung, wo wir gewohnt haben, vorher einen kaputten Fensterrahmen und einen Riss drin, also im Rahmen selber. Und der Verwalter hatte es irgendwie nicht hingekriegt, das auszutauschen. Konsequenz war, dass halt sehr hohe Luftfeuchtigkeit halt im Zimmer waren. Und wir mussten halt immer wahnsinnig überall kontrollieren, ob irgendwo Schimmel sich gerade ansetzt, vor allem in den kalten Ecken. Und das geht halt auch schnell. Und ich finde aber auch, sagen wir mal, ja, dass die Wohnung schon viel über einen sagt. Nicht, dass derjenige ein schlechter Mensch ist oder unzuverlässig ist, aber meistens habe ich so die Erfahrung gemacht, wenn jemand so in richtig krasser Unordnung lebt und das auch nicht in den Griff kriegt, dass das halt auch manchmal einen psychologischen Hintergrund halt auch hat. Und ich finde, vor allem, ich habe neulich noch keinen Witz von Marie Kondo das erste Buch gelesen. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe auch Freude halt am Aufräumen. Und ich finde es schön. Und für mich war ein wichtiger, springt jetzt ein bisschen hinher, aber ich gehe auf den Punkt nachher noch ein. Ein Punkt war für mich die Sache, dass viele Leute nicht aufräumen, sondern geschickt Sachen verstecken. Ne? Und wenn du das erstmal verstanden hast, dass du Systeme aufbauen musst, dass du weißt, wo was hinkommt, wie du Sachen wegschmeißt, dass du jetzt nicht hingehst und dich selbst kasteist und sagst, ich muss mich jetzt von diesem geliebten Ding trennen, sondern dass du das halt strukturiert machst, du wirst glücklicher und du führst dein Leben halt auch anders, vor allem wenn du halt ein ordentliches Haus halt auch hast. Und das gibt einem halt auch ein Glücksgefühl, finde ich auch, ein Wohlbefinden. Und man hat auch das Gefühl, man hat sein Leben auch ein bisschen besser unter Kontrolle.
Ja, da hast du wohl recht. Ich meine, ich wollte jetzt nicht so weit gehen und anhand des Ordentlichkeitszustands irgendwie auf die mentale Gesundheit schließen.
Wir sind beide keine Psychologen.
Eben, also deswegen, also das meinte ich damit und das, also zu diesen Schlüssen würde ich mich nicht hinreißen lassen wollen. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, ich habe das Glück, dass ich mich sehr gut von Dingen trennen kann und eher dann im Zweifelsfalle Jahre später mich darüber ärgere, dass ich mich getrennt habe, weil dann hätte ich es ja doch nochmal gebrauchen können für irgend, aber es hat auch ein bisschen was mit den Hobbys zu tun, dass man irgendwie nach Jahren merkt, so, ah, das hätte ich jetzt aber irgendwie anziehen können auf irgendeine Veranstaltung und dann ist es nicht mehr da. Aber
wie die Kabelsammlung in Elektrogeräten.
Kabel, ja, manchmal schon, ja, oder irgendwie bestimmte Schrauben, die man dann aufbewahrt in so einer Schraubenkiste und sowas. Genau. Aber ich kann mich grundsätzlich gut von Dingen trennen. Nichtsdestotrotz würde ich mich im Leben nicht als Minimalist bezeichnen. Also ich habe gerne, also mein Einrichtungsstil ist ja, ich sag mal, sehr, so ein bisschen urig altenglisch. Also ich habe gern volle Wände. Ich mag weiße Wände nicht. Ich mag leere Wände nicht. Ich mag so schlichte Möbelstücke nicht. Also ist einfach nicht mein Ding. Und das hat natürlich ein bisschen was mit Stil zu tun, aber eben auch mit diesem Ordnungsempfinden. Das ist bei mir ein anderes, würde ich behaupten.
Hast du denn da eine Lieblingsphase? Ist das dann eher so Jugendstil, Founders Circle? Ist das hier diese Arts and Crafts Bewegung zum Beispiel? Oder?
Es ist natürlich bei mir, also es ist einfach auch finanziell nicht möglich, das sehr stringent zu machen. Also ich habe auf jeden Fall Gründerzeitenmöbel, weil das sagt mir auf jeden Fall schon zu. Ich bin auf jeden Fall eher der Art Nouveau als der Art Deco-Fan. Also Art Deco ist ja dann eben wieder eher klare Linien und sowas. Das ist nicht so mein Ding. Mhm. Oder um jetzt wieder meine Nerd-Freunde zu bedienen, Art Deco ist, das ist so Zwergen-Style und Art Nouveau, das sind die Elben. Und ich mag es lieber ein bisschen schnörkeliger. Mhm. Aber ja, also wenn dann würde ich mich irgendwo zwischen Gründerzeit und Art Nouveau verorten. Nehme aber das, was für mein ästhetisches Empfinden einfach irgendwie reinpasst. Mhm. Ja, und ich mag zum Beispiel sehr gerne dunkelgrüne Wände. Im Gegensatz zu irgendwie extrem vielen Menschen,
mit denen ich darüber... Seidenmatt, dieses etwas dunklere Grün? Also was in englischen Landhäusern häufig der Fall ist. Das ist so schön. Ich versuche meine Frau seit Monaten oder seit Jahren zu überreden, dass wir mal wenigstens ein Zimmer machen, wo die einen Teil der Wände diesem Grün ist und dem anderen ist in diesem passenden Rot. Also
ja, oder dunkle Holzvertäfelung finde ich auch sehr geil. Aber das klar, die Räume werden, aber die Räume werden dadurch dunkel und das ist halt nicht mehr... Also das entspricht nicht dem Zeitgeist und deswegen mögen sehr viele Menschen das.
Habe ich ja hier im Studio gemacht. Das sind ja hier, ist auch so ein Dunkelholzfarbton mit einem matten Kreidefarbton von Schöner Wohnen aus der Premium-Serie.
Ich habe tatsächlich aber auch Schöner Wohnenfarben immer wieder benutzt. Die sind echt gut, also kann man nicht sagen.
Keine Sponsoren, aber es ist wirklich eine schöne, schöne Farbe. Ich finde halt eh so matte Farben schön. Also ich war ja früher ja auch Maler, ich habe ja auch, habe ja schon ein paar Mal erzählt, ja gemalt, Ausstellungen gegeben. Und ich habe immer die seidenmatten Farben, die finde ich immer wesentlich schöner als Farben, die halt glänzen. Das hört mich total ab, also...
Absolut, bin ich bei dir, ja.
Gar kein Fan von. Also ich mag das wirklich, wenn das Licht, auch mit dem Lichtspiel, was dann da möglich ist. Es ist halt bei matten Farben nochmal anders, als halt, wenn es glänzend ist. Da ist halt die Reflexion zu stark. Ne? Kannst du schönes Licht-Schattenspiel damit auch machen. Also finde ich sehr gut. Ja, hier ist ja schwarz.
Was ich auch gut finde, ich habe mir auch schon zwei Wände in einem Schlafzimmer mal schwarz gestrichen. Also wirklich auch das Schöner Wohnen. Ah. Pitch Black, und das ist schon, also ich finde, das hat auch was.
Kennst du das Nachtblau von denen?
Ich glaube, das hatte ich auch, aber nur in so zwei ganz, ganz kleinen Ecken.
Ja, das wollte ich bei uns im Schlafzimmer machen, weil einfach die dunkle Farbe halt auch gut ist für die Psyche zum Einschlafen und diesem etwas kühleren Atmosphäre, was wir ja eh brauchen, weil wir eigentlich in unseren Schlafzimmern ja auch viel zu warm eingerichtet sind. War ja auch so, wenn du, kennst ja wahrscheinlich auch noch aus deiner Zeit, wo deine Kinder noch Babys waren, dass ein Kleinkind, wenn es ja gerade frisch geboren ist oder ein Baby, eigentlich eine Raumtemperatur von 15, 16 Grad braucht, was ja eiskalt ist. Ne?
Also ich glaube, die meisten Menschen würden bei ein bisschen niedrigerer Schlafzimmertemperatur besser schlafen, aber sind es nicht gewohnt und machen es deswegen nicht.
Das glaube ich auch.
Also 15, 16 vielleicht nicht, sondern aber so 17, 18 ist eigentlich eine gute
Schlafzimmertemperatur. Ich auch. Da ist es für die Schlafhygiene am besten. Und dann mit Schlafmaske und Noise-Canceling-Kopfhörern, dann tänzt du wie ein Baby. Und am besten noch in einem Boxspringbett.
Mit einer Einschlafgeschichte von Finn habe ich gehört.
Ja, die zweite haben wir jetzt gerade fertig gekriegt. Sehr schön, sehr schön. Zeige ich dir gleich mal. Du redest ja in deinem Buch auch über Geld und Verantwortung. Das finde ich echt cool. Damit hatte ich gar nicht am Anfang gerechnet, als ich mich durch das Inhaltsverzeichnis durchgearbeitet habe. Geld ist ja wirklich so ein Thema. Also nicht wegen Geld an sich, sondern mit dem Stichwort finanzielle Intelligenz. Es wird in unserer Gesellschaft irgendwie immer erwartet, dass du entweder ein Wunderkind bist, was mit Geld umgehen kann, oder du bist ein hoffnungsloser Fall, der das Geld aus dem Fenster schmeißt. Dabei hast du wirklich wenig Möglichkeiten, vor allem als Mensch, auch in der Adoleszenz oder halt auch in der Pubertät, den richtigen Umgang mit Geld zu lernen. Weil entweder bist du ganz toll und du fängst von Anfang an zu sparen und schmeißt das Geld nicht für irgendwelche Sammelkarten aus, so wie ich das immer gemacht habe. Oder du ballerst es halt raus.
Wobei die Sammelkarten nach vielen Jahren auch möglicherweise ganz schön viel wert sind.
Ja, aber dann hättest du auch die Packung nicht aufmachen sollen, in der die drin sind.
Ja gut, kommt drauf an, was drin ist. Aber ja.
Nee, aber wie bist du auf die Idee gekommen, vor allem halt Geld als Ausdruck von Selbstverantwortung halt mit in dieses Buch halt reinzunehmen?
Weil das natürlich, also ein gewisses Maß an finanzieller Vernunft und eventuell irgendwann dann sogar finanzieller Unabhängigkeit sind natürlich gigantisch wichtig für die eigene mentale Gesundheit, weil wenn es dir immer mangelt oder wenn du glaubst, dass es dir immer finanziell an etwas mangelt, dann ist das ja auch permanenter Stress. Also du wirst ja deines Lebens nicht froh, wenn du permanent diesen finanziellen Druck hast. Und ich sage auch bewusst, wenn du glaubst, dass das so ist, weil ich meine, so schwierig ist es ja eigentlich nicht. Man sollte einfach nur nicht mehr ausgeben, als man an Kohle reinkriegt. Das Sparen ist ja so schon fast ein bisschen on top. Mhm. Aber einfach erstmal nicht mehr ausgeben, als man hat. Oder wenigstens
raus aus den Schulden mit Niklas Hoppe.
Oder wenigstens mal hingehen. Ja, es ist total albern, weil die meisten kennen das grundsätzlich, aber machen es einfach nicht. Einfach mal auf einem Zettel runterschreiben, was kriege ich denn monatlich rein und was gebe ich eigentlich aus? Mal so wenigstens so ganz grob Buch führen darüber, was man eigentlich mit seinem Geld macht, damit einem bewusst wird, verdammt, der eine Drink im Club, der kostet mich jedes Mal 500 Euro. Vielleicht übertreibe ich es doch ein bisschen. So, und da
vielleicht einen anderen Jahrgang nehmen.
Ja, genau. Und dann vielleicht ein bisschen vernünftiger damit umgehen. Und ich meine, natürlich kann es passieren, auch Akademikern, dass man eben das Problem doch auf der Einnahmenseite suchen muss. Aber die meisten Probleme sind eher auf der Ausgabenseite. Mhm. Und zwar nicht, weil man irgendwelche lebensnotwendigen Dinge dann wegstreichen, wegrationalisieren sollte, sondern weil man einfach unvernünftig viel Geld für etwas ausgibt, was günstiger gehen würde oder weil man sich einfach zu wenig Gedanken darum macht. Mhm. Ja, und deswegen wollte ich das aufnehmen, weil das es ist sehr einfach, da große Fortschritte zu machen im finanziell vernünftigen Handeln. Auf der anderen Seite wird es wenig mitgegeben. Also ich meine, ich hatte in der ich weiß nicht, wie es mittlerweile im Lehrprogramm aussieht. Ich hatte auf jeden Fall noch irgendwie sozialwissenschaftlichen Zusatz in der Schule, aber da habe ich jetzt auch nichts zum Thema Haushaltsführung gelernt. Mhm. Also nichts, was ich für mich mitnehmen konnte, wie ich mit Geld umgehe. Insofern dachte ich mir, ist das vielleicht ein schönes kleines Kapitel, womit man
absolut mit
wenig Aufwand einen großen Fortschritt erzielen kann.
Ich meine, sagen wir mal, ein Kostendruck, den du ja dann auch hast, ist ja gerade dann auch die Kleidung als Verbindungsstudent. Ne? Mhm. Es ist ja wirklich ein Punkt, wo ja dann das Geld wirklich so mit der Schubkarre aus dem Fenster rausgekippt werden kann. Das sind dann die teuren Wachsjacken, das sind die Schuhe, dann hast du nicht mehr die Möglichkeit, ins Outlet zu fahren, sondern musst dir halt für vollen Preis kaufen, dann bist du länger im Game, dann müssen es die maßgeschneiderten, also die rahmengenähten Schuhe sein, dann muss es vielleicht dann auch der teurere Anzug halt mit der Zeit halt sein, auch wenn es eigentlich nicht zu dem Zeitpunkt in die Verhältnisse reinpasst. Man ganz frei hier nach Oscar Wilde, also halt, dass man ja versucht, Leute zu beeindrucken, die man nicht mag, mit Geld, was man nicht hat, um sich Dinge zu kaufen, die man halt nicht braucht.
Ja.
Und da wäre halt auch, glaube ich, halt so ein Punkt, dass man damit lernt, umzugehen, wichtig ist. Und was denkst du über das Thema Statussymbole? Weil das finde ich ja jetzt gerade, da bin ich nämlich gespannt auf deine Antwort, weil ja gerade der Maßanzug, was du ja sehr viel hast, ne, also aufgrund des Hobbys beziehungsweise auch von Vintage-Burschen, ich meine, du machst ja auch selber, Maßanzüge per se sind ja erstmal teurer.
Ja.
Ne? Und ja, oder teures Auto. Was bedeutet zeigen für dich? Also
ich finde Statussymbole extrem unwichtig.
Mhm.
Ich habe, also jetzt, bevor ich zu den Maßanzügen was sage, ich habe beispielsweise auch keine Uhr, keine, also nichts. Ich habe Taschenuhren, aber die erstens benutze ich die sehr selten und nur eine davon ist wirklich ein bisschen wertvoller, weil sie sehr alt ist.
Mhm.
So etwas mehr als, also ein bisschen älter als 100 Jahre oder so. Entsprechend schlecht ist die Ganggenauigkeit, aber das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich finde ich Statussymbole sehr, sehr unwichtig. Also zum Beispiel auch ein Auto. Ich bin mit meinem alten, gammligen, wirklich ungewaschenen Toyota Yaris heute hergefahren, weil Auto ist für mich
fortbewegend.
Ja, wenn die das sehen. Also das ist mir wirklich total unwichtig. Ich will gar keine teure Uhr haben. Ich finde das, weiß nicht, mich turnt das alles eher ab. Und natürlich hast du recht, dass Maßanzüge grundsätzlich erstmal etwas teurer sind. Aber der Maßanzug ist auch für mich eher Mittel zum Zweck. Also ich will einfach einen gut sitzenden Anzug haben. Und witzigerweise habe ich auch nur drei. Also Maßanzüge, die mir andere Menschen gemacht haben. Und zu denen bin ich auch ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Weil der erste, also die ersten beiden sind von Sebastian, mit dem ich ja das Buch zusammengeschrieben habe.
Mhm.
Der erste auch so ein bisschen, also für den habe ich immer noch bezahlt und auch nicht wenig, aber der ist mir da schon entgegengekommen, weil ich halt für ihn Werbung gemacht habe. Der zweite ist im Prinzip im Rahmen des Buchs entstanden. Und der dritte Maßanzug, den hat mir Edwin Sparhitsch gemacht. Also der war damals Schüler der Gewandmeisterschule in Hamburg und hat mich angeschrieben, dass er halt im Rahmen einer Semesterarbeit einen Anzug nähen muss und den würde er gerne für mich machen. Also ja, ich habe dann am Ende trotzdem auch für die Schule gespendet. Die Gewandmeisterschule in Hamburg ist für ausgebildete Maßschneider sozusagen so eine Ausbildung on top, dass man für Theater und Fernsehen lernt, historische Sachen zu nähen.
Ich glaub, das ist ja, glaube ich, ein hoher Bedarf auch, ne?
Also, ja, also wenn man überlegt, also ich glaube, der Bedarf ist gar nicht so hoch, wie man meint. Edwin arbeitet mittlerweile, glaube ich, in Karlsruhe am Staatstheater oder einer Staatsoper. Aber das ist jetzt, also so viele Möglichkeiten, da beruflich tätig zu werden, gibt es tatsächlich nicht, weil so viele Filme und Serien und Theaterstücke werden ja nun auch nicht produziert.
Mhm.
Und so groß ist das Budget oft auch nicht. Insofern, also ich meine, wenn jemand da jetzt sich angesprochen fühlt, vielleicht ist das was, ne? Vielleicht ist das eure neue Leidenschaft, schaut euch das mal an. Aber ich würde jetzt, also ich glaube, so krass ist dieses Feld jetzt nicht. Man muss schon echt leidenschaftlich dabei sein, um das beruflich auszuüben. Auf jeden Fall, das sind die drei Maßanzüge, die ich habe. Alles andere ist entweder eine historische Reproduktion, also überhaupt kein Maß, was ich mir einfach nur angepasst habe, oder irgendwelche Secondhand-Sachen, die ich mir angepasst habe. Ich habe auch nur ganz wenig echt alte Stücke, einen Frack, einen Gehrock und irgendwas, was ich schon wieder vergessen habe. Das war's schon. Insofern, ich erwecke, also das sieht bei mir alles immer sehr teuer und edel aus, aber so krass ist es jetzt auch wieder nicht, weil ich mich auch dagegen sträube, da so, also so unvernünftig viel Geld reinzustecken, weil es für mich eben kein Statussymbol ist, sondern Mittel zum Zweck.
Ja, ist auch eine gute Haltung. Aber dann lassen wir mal beim Thema Mode bleiben. Also du hast ja auch ein Kapitel Kleiderschrank und Stil als Haltung drin. Und Mode ist ja bei dir, wie gesagt, kein Hobby, sondern das ist ja gelebte Haltung. Ich kenne, du gehörst, glaube ich, mit zu den Menschen, wo ich sagen würde, bester Stil. Also sagen wir mal, was die Idee dahinter betrifft, die Regeln, die es umgibt. Und da bist du ja wirklich ja auch sehr orthodox halt auch unterwegs. Und man sieht es dir ja auch an, dass das alles abgestimmt ist. Was bedeutet Kleidung für dich, auch im Kontext von Männlichkeit und vielleicht auch von Verbindungsleben?
Also erstmal danke für die Komplimente. Ich muss mich allerdings gegen das Orthodox wehren, weil ich kenne natürlich die Regeln oder zumindest die meisten Regeln, aber ich missachte auch viele davon. Nicht, weil das jetzt auch für mich voll dazugehört, Regeln zu missachten, sondern weil gerade wenn man sich mit den Regeln beschäftigt und weiß, wo sie herkommen, dann muss man sagen, vieles davon ist total überholt oder falsch interpretiert worden. Und wie du siehst, trage ich beispielsweise auch gerade einen Button-Down-Kragen mit Krawatte und das ist in Deutschland auch eher verpönt.
In Amerika normal.
Ja, also totaler Quatsch. Es hat ein bisschen was damit zu tun, wie groß die Kragenschenkel sind, weil wenn die zu klein sind, das ist nämlich in Deutschland, also bei so Hemden, die man in Deutschland kriegt, oft so, dann sieht das doof aus, weil dann hat die Krawatte hier gar keinen Platz, aber wenn die Schenkel groß genug sind und da hier so ein bisschen das, also ein bisschen mehr Platz haben, dann sieht das ordentlich aus. Genau, das kommt auch so ein bisschen aus den USA mit den Brooks Brothers Hemden. Da sieht das, die haben noch größere Kragenschenkel als das Ding hier. Das ist so ein Maßkonfektionshemd aus Thailand.
Ich bin aber in dem Brooks Brothers Hemd aktiv geworden.
Sehr schön. Freut mich natürlich zu
hören. Kontrastkragen. Das war meine Wall Street Phase, die ich damals hatte.
Sehr gut. Ja, also nur zum Thema orthodox. Jetzt musst du leider noch die Frage nochmal wiederholen, weil die habe ich schon wieder vergessen, während ich hier ausgeführt habe.
Auch im Kontext halt von Männlichkeit und Verbindungsleben. Also
wie wichtig da Kleidung ist.
Ja, oder der Stil als Haltung. Du bist ja kein Fan von Segelschuhen, das hast du ja damals schon gesagt. Die hasst du ja,
wie
die
Pest. Bin ich auch immer noch. Genau, ich mag auch, ich finde auch Polohemden mit aufgestelltem Kragen oder mehrere Polohemden übereinander, finde ich schlimm. Oder, also es gibt viel, also ich bin auch kein, ich glaube, ich werde auch in diesem Leben keine beigen Chinos mehr kaufen. ja, also es gibt da so ganz viele Sachen, die ich
aber sehr unästhetisch finde. Aber warum keine beigen Chino? Die sind doch harmlos. Also.
Nee, die sind doch harmlos, aber ich finde sie auch einfach, finde sie trotzdem nicht schön. Also es gibt auch, wobei Nebozio finde ich hässlich, finde ich aktiv hässlich. Beige Chinos sind einfach nur langweilig. Polohemden kommt ein bisschen auf die Farbe an. Aber das hat, wie wir ursprünglich eingangs schon drüber gesprochen haben, sehr viel mit Stammeszugehörigkeit zu tun. Und für mich haben Bootsschuhe und bestimmte Elemente aus diesem Preppy-Style sehr viel mit Snobismus zu tun. Und ich mag es nicht, als Snob wahrgenommen zu werden. Ich meine, ich komme dann oft doch nicht drumherum durch die Anzüge, die ich trage. Aber ich möchte zu bestimmten Stämmen nicht zugezählt werden. Und dazu gehört auf jeden Fall der Stamm der Snobs. Das ist einfach in mir durch meinen Werdegang so verankert. Und deswegen lehne ich, also ich persönlich, das heißt jetzt nicht, dass ich sage, es sollte von niemandem mehr Bootsschuhe getragen werden. Nein, ist völlig egal. Tragt, was ihr wollt. Aber ich habe für mich entschieden, ich trage keine Bootsschuhe, weil ich die Dinger hässlich finde und weil sich für mich eine Zugehörigkeit symbolisieren, die ich nicht mittrage. Mhm.
Ja, jedem das seine halt, ne? Also.
Es ist ja, also die Verbindungsszene ist ja auch sehr heterogen, auch wenn man das von außen nicht glauben mag, aber die Verbindungsszene ist sehr heterogen, nicht nur durch die verschiedenen Dachverbände, sondern auch, weil das Verbindungskonzept einfach sehr unterschiedlich
ist. Aber es ist ja auch in den eigenen Bünden geht das doch auch,
das ganze
Spektrum. Wie stehst du denn dazu, sagen wir mal, klar, du hast ja jetzt gerade gesagt, dass es ja gewisse Aspekte gibt, die findest du persönlich einfach nicht geil, aber. Ich meine, du hast ja dann in jedem Bund immer eigentlich praktisch, ich breche das mal auf drei Schubladen runter. Du hast dann die Jungs, die richtig überkandidelt, fast Richtung Snobby halt dann schon dementsprechend rumlaufen, wo alle Regeln der Kunst umgesetzt werden, wo alles, was irgendwie mal cool oder korpotechnisch wichtig war, vereinnahmt wird. Dann gibt es die Bundesbrüder, die halt auf der mittleren Ebene halt den Kleiderkommand so an sich erfüllen, wo man dann mal manchmal streiten kann, ist das noch schön, was er da anhat oder nicht? Und dann gibt es ja die Bundesbrüder, die einfach einen unfassbar beschissenen Kleidungsstil haben, wo du einfach nur dich dafür schämst, wenn sie dann auf die Veranstaltung kommen. Wie siehst du das als Vintage-Bursche?
Also ich trage ja auch im Alltag immer noch deutlich andere Kleidung als zu irgendwelchen mehr oder weniger offiziellen Anlässen. Also Ich habe jetzt heute mal wieder eine Krawatte angezogen, aber das mache ich jetzt auch nicht jeden Tag. Das habe ich vor Corona gemacht, als ich noch mal im Anzug ins Büro gegangen bin und wurde dann auch von Arbeitskollegen regelmäßig gefragt, ob ich noch zu einer Hochzeit eingeladen bin, weil die das nicht gewohnt waren.
Bist du behindert?
Nein, gerade,
mir geht's gut.
Nein, alles gut. Ja, also gerade im IT-Umfeld ist das ja auch überhaupt nicht gang und gäbe. Also wenn überhaupt, dann kommen da noch die externen, also so zugekaufte Arbeitskräfte überhaupt mit Anzug, aber selbst die tragen keine Krawatte mehr. Mhm. Also deswegen, ich nehme jetzt auch den Kollegen diesen bissigen Kommentar nicht übel. Nichtsdestotrotz, auch mein privater Kleidungsstil ist schon nochmal unterschiedlich und hat sich auch ein bisschen gewandelt.
Wie läufst du denn privat rum, wenn keine Kamera an ist?
Ja, ich habe auf jeden Fall keine einzige Jeans mehr, sondern ich trage nur noch Korthosen, weil ich Korthosen, also eine große Liebe für Korthosen habe. Ich trage eigentlich so gut wie immer Hosenträger und ich mag Flanellhemden sehr gerne.
Okay.
Also irgend so eine Mischung aus, ich weiß gar nicht, so Workwear, Holzfäller, ein bisschen auch Dad, aber ich meine, ich bin ja auch Vater, ich glaube, ich finde, ich darf das. Ich habe auch, also als Hausschuhe habe ich, die sind nicht von Birkenstock, aber habe ich halt auch so Sandalen und das sieht auch ein bisschen kauzig aus, aber mir doch egal. Insofern, ich mache das ja dann nicht für die Öffentlichkeit. Mhm. Und find's aber dann, und dann kommt ja noch dazu, dass ich tätowiert bin.
Ja, das ist ein Meme, was du gesagt hast, wie ein Dad rumlaufen.
Ja, genau. dann kommt jetzt zu diesem komischen, kauzigen Klamottenstil noch zu, dass ich tätowiert bin, mittlerweile auch deutlich sichtbarer. Also mein erstes Tattoo habe ich mir mit 19 stechen lassen, aber mittlerweile ist beispielsweise mein Unterarm voll, mein rechter. So, und das wirkt sich natürlich auch sehr aufs Erscheinungsbild
aus. Was hast du denn da eigentlich? Also man sieht ja den Kathedralenvorbaufenster, dann sieht man eine Frau auf einem Scheiterhaufen.
Ja, ist ein Mann. Aber ist ein Scheiterhaufen, genau. Also da wird ein Ketzer verbrannt. So viel zum Thema.
Was ist das für ein Katara?
Ich konnte, also mein Tätowierer, das war ein Wannadu von dem, der hat das von irgendeinem Flugblatt, aber er konnte mir nicht mehr, also er hat mir das Bild noch gezeigt, das Originalbild, aber er konnte mir nicht mehr sagen, von wann das genau ist. Also, könnte auch eventuell nicht mehr ganz mittelalterlich, sondern so frühe neuzeitlich sein. Da wurden ja auch viele Leute verbrannt. Aber ich fand es einfach hübsch. Also zumindest das Bild da drin ist historisch. Diesen, ich sag mal, Altar drumherum, das hat er sich ausgedacht. Stilistisch auch jetzt auch so gotisch. Spätgotisch. Mhm. Genau, und dann halt hier, weiß ich nicht, das Schild meiner Ritterdarstellung und irgendwelche Knüppel, mittelalterlichen Knüppel und so. Ja, also wie dem auch sei, es wirkt sich ja auch nochmal sehr stark.
Das finde ich cool. Ich meine, Tattoos sind ja auch mittlerweile sehr, sehr gesellschaftsfähig geworden. Was mir halt auch auffällt, ist also zum Beispiel, ich habe da eine Ausgabe von The Heritage Post. Das ist auch zum Beispiel halt auch in dieser Szene, wo du diese gehobene Herren-Garderobe halt trägst, dass die Jungs, die sich dann da ablichten lassen, alle in der Regel halt auch krass tätowiert sind, einen Vollbart halt auch haben, aber dann halt diesen Gentleman-Stil halt haben, was früher ja überhaupt gar nicht so größtenteils getragen worden ist, außer natürlich klar, Sigmund Freud ist ja auch immer so rumgelaufen und hatte auch seinen Vollbart. Das finde ich cool, dass das so sich aufgebrochen hat, dass das alles ein bisschen auch lockerer geworden ist, ne? Also, dass du dich, wenn du das Bedürfnis hast, dich zu tätowieren, dass das nicht mehr zu sozialer Achtung halt führt, wie früher, nach dem Motto, der war wahrscheinlich im Knast oder so, ne? Also, finde ich cool. Ich meine, das erzählt ja auch Geschichten. Das ist ja, ein Tattoo zu machen, sollte ja, außer man ist jetzt stockbesoffen und man lernt an dem Abend jemand anderes kennen, in dem man sich verliebt, dass man sich dann den Namen direkt tätowieren lässt oder das Tribal der Seite. Das ist davon ausgenommen, aber du wirst dir ja auch deine Gedanken machen und es ist ja auch eine Geschichte, die man da erzählt und es ist ja ein einmaliger Schritt, weil das dann wieder wegmachen zu lassen geht. Aber
absolut. Ja, und ich persönlich finde dieses Spannungsfeld zwischen dem sehr klassischen Kleidungsstil und diesen eher alternativen, nicht klassischen Elementen wie Tätowierungen besonders reizvoll. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Erste, der das für sich entdeckt. Ich persönlich mag es aber ganz gerne. Ist übrigens auch so ein Ding, dass man manchmal, zumindest auch in meinen Echokammern, denkt so, das ist schon Mainstream und das meint man negativ. Also wenn das schon zu viele Leute gemacht haben, dann ist es eben nicht mehr reizvoll. Da sollte man sich auch mal von trennen, glaube ich, von dem Gedanken. Wenn man es gut findet, dann sollte man es machen, egal wie viele Leute oder wie wenig Leute es vorher schon getan haben oder ob sie es vielleicht ein bisschen anders getan haben. Aber ich persönlich mag dieses Spannungsfeld sehr gerne, dass ich einerseits, wenn ich so im Alltag rumlaufe, nicht den Eindruck erwecke, dass ich Maßanzüge in meinem Kleiderschrank habe oder andersrum, wenn ich im Anzug rumlaufe, keiner ahnt, dass ich so viele Tätowierungen darunter trage. Ich mag das sehr gerne.
Das sind auch schöne Tattoos, also künstlerisch sehr hochwertvoll auf jeden Fall.
Dankeschön. Ja, ich habe auch den Vorteil, dass ich sehr blass bin und auch kein großer Sonnenanbeter und dadurch sieht das alles noch sehr, sehr ordentlich aus, obwohl ich meine, so alt sind die Sachen jetzt auch nicht. Aber der Kontrast, der tut da sein Übriges.
Das ist dann der Fall, wenn dann aus dem Vintage-Bursche der Miami 80s-Bursche wird. Dann auf dem Solarium bis jeden Tag.
Ja, das wäre schlecht für die Tattoos und mein, wie soll ich sagen, mein Image. Dann passt das mein Erscheinungsbild ganz schnell nicht mehr zu den Fotos.
Was sagst du denn zum Zustand der Schuhe, was das über jemanden sagt? Bist du da auch derjenige, der sagt, so, wenn die jetzt nicht poliert und geputzt sind, da ist etwas im Argen oder?
Also, ich finde Schuhe, also generell das Thema Schuhe sehr wichtig, weil ich finde, man kann jedes schöne Outfit mit den falschen Schuhen total kaputt machen. Mhm. Und sobald es sich um Lederschuhe handelt, finde ich auch den Erhaltungszustand echt wichtig. Einerseits aus optischen Gründen, weil kaputte, stumpfe Lederschuhe einfach richtig hässlich aussehen, aber auch aus Nachhaltigkeitsgründen, weil wenn man Lederschuhe nicht ordentlich pflegt, dann gehen die schnell kaputt und wenn das gute waren, also selbst wenn es nicht gute waren, dann tut man sich damit finanziell auch weh. Mhm. Ich trage aber so im Alltag zum Beispiel so schwarze Semi-Broke-Stiefel und die waren nicht teuer, die sind von irgendeiner Marke, die ich in irgendeinem Outlet gefunden habe, aber die pflege ich halt und deswegen sehen die halt auch immer noch gut aus, obwohl ich die seit 2 Jahren fast jeden Tag oder also sehr, sehr viel trage. So, deswegen Schuhpflege finde ich schon wichtig, das ist aber auch etwas, was ich für mich persönlich so entschieden oder herausgefunden habe. Wenn ich jetzt nur Chuck Taylors zum Beispiel tragen würde und ich habe auch Chucks und ich trage die auch liebend gerne, das sind meine liebsten Sommerschuhe, aber die muss man jetzt nicht so groß pflegen, sondern die sind halt irgendwann durchgelaufen und dann braucht man halt leider ein neues Paar. Dafür sind es halt eben auch nur Stoffschuhe, also keine rahmengenähten, teuren, ich weiß nicht. Meine Lieblingsmarke ist ja Allen Edmonds, die sind in Deutschland nicht so populär aus Amerika, aber deren Leistenform entspricht einfach am ehesten meinen Füßen und denen habe ich einige Paare so und die trage ich auch am liebsten, aber also sei es mal darum.
Aber so Schuhpflege, das ist auch so ein kleines Hobby von mir. Also ja. Was ich gerne mache, ist diese Wasserpolitur. Die kann ich auch. Und das ist einfach toll, weil es müssen ja schon Glattlederschuhe sein. Aber egal, also man könnte schon fast sagen, egal wie teuer die waren vorher, wenn du die mit einer ordentlichen Wasserpolitur aufpolierst, da sehen die aus wie handgemachte Maßschuhe für 800, 900 Euro. Und das ist halt cool. Und das ist nämlich auch so lustig. Ich habe noch meine Anzugsschuhe, meine schwarzen, sind immer noch die gleichen, die ich mir 2011 gekauft habe. Und ich poliere die regelmäßig. Ich lasse die auch, also die sind keine Rahmen genähten, sondern es ist noch damals war es halt eine geklebte Sohle, weil da war ich auch noch nicht so tief im Game drin, dass ich dann halt Rahmengenähte haben brauchte. Ich dachte, die wären alle Rahmen genäht, weil sie ja diese Naht an der Seite haben, bis ich dann gelernt habe, nein, ein Großteil aller Schuhe sind ja geklebt. Und die pflege ich halt auch wie sonst was. Die werden auch regelmäßig poliert. Und ich habe die neulich jemandem dann halt gezeigt und habe dann gefragt, rat mal, wie alt die sind. Und die so ja. Ein Jahr? Ich so, nee, die sind 10 Jahre und regelmäßig getragen. Mhm. Weil das ist halt wichtig. Wenn du die Schuhpflege gut machst, dann kann der Schuh fast unendlich lange leben. Also auch so ein teurer, wo man immer sagt, ja, ich habe da davon was, weil ich die dann 10 Jahre tragen kann. Du kannst den, glaube ich, 20, 30 Jahre tragen. Also kommt darauf an, wie häufig und wie stark du, glaube ich, sagen wir mal, so gehst, dass so hochgeknickt wird, die Nase hoben, mit den Brüchen, die im Leder drin sind. Aber solange du halt wirklich hochwertiges Schuhputzmittel nimmst, und ich rede jetzt hier nicht von diesen normalen Gelstiften, die man drauf macht, die sollte man nämlich nicht nehmen, weil da sind Silikone drin und die machen das Leder ja brüchig. Aber wenn du da halt richtig hochwertige Dinger, wo du halt so 20 Euro für so eine Dose halt zahlst, das tut Wunder und da sind die Schuhe auch sehr dankbar für und sehen halt auch krass geil aus auch.
Also ich habe auch noch irgendwie mein Paar, also sind in dem Fall auch Allen Edmonds schon gewesen, aber die habe ich mir gebraucht. Ist auch leider so ein Reizthema bei manchen, gebrauchte Schuhe kaufen, aber ich finde das nicht schlimm. Ich habe mir
Trotz der Korksohle, die da wahrscheinlich drin ist.
Ja, die ist natürlich jetzt, die sind eher durchgelaufen.
Aber neu besohlen lassen, dann hast du.
Ja, man könnte auch die Korkausballung neu machen, aber das ist dann so ein halber Rework des Schuhs. Aber also könnte ich machen, wenn ich das wollte. Habe ich nicht, ist auch egal, die sind so auch total bequem. Und genau, die habe ich mir auf jeden Fall Gebrauch gekauft und die habe ich immer noch, obwohl sie eben, ich weiß nicht, wann habe ich die geholt, 2009 oder so, und da waren sie schon gebraucht. Mhm. Also die sind jetzt über 16 Jahre alt und sehen auch immer noch
schön
gut aus. Ja, und also ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Typ dafür, der ein persönliches Verhältnis zu Objekten entwickelt. Also ich könnte sie auch wegschmeißen, wenn sie mal wirklich kaputt gehen. Aber muss ich halt nicht. Die halten halt noch. Mhm. Und wenn man sie ein bisschen pflegt, dann halten sie auch noch sehr lange. Und ich glaube, klar, das Thema Wasserpolitur ist toll, wenn man das mag, so meditativ da dran rumzupolieren. Ich finde es mittlerweile auch eher lästig, muss ich zugeben. Aber es reicht ja schon in den meisten Fällen, die einfach hin und wieder mal sauber zu machen und ein bisschen Fett dran zu machen, damit die nicht austrocknen. Mhm. Also rein für die, damit die länger leben. Klar, man kann dann auch anfangen, die mit Schuhwachs glänzend zu polieren und sowas. Und würde ich, also mache ich auch immer zumindest vorne, damit die auch nicht aussehen. Aber rein für die Langlebigkeit reicht es ja, sie einfach nur einigermaßen sauber zu halten und hin und wieder mal ein bisschen Fett dran zu machen, damit die nicht austrocknen. Das ist echt nicht schwer. Das kostet nicht viel Zeit. Also Leute, macht das doch einfach mal.
Segelschuhe sehen auch ziemlich gut wieder aus, wenn man sie regelmäßig in den Schuhspanner reintut, ja, und mit dem Fett halt auch einreibt.
Ja. Schuhspanner ist auch ein gutes Thema. Wobei, wenn man keinen Bock hat oder kein Geld hat, sich diese guten zu holen. Also wenn man Schuhspanner nimmt, dann ja am besten nicht diese Spiralspanner, da ist zu viel Spannung drauf, damit verformt man sich die Schuhe.
Die Ferse aber, vor allem halt.
Ja, drin. Genau. Es reicht in aller Regel schon einfach gut Zeitungspapier reinzustopfen, damit vorne diese Gehfalten rausgehen und die Feuchtigkeit aus dem Schuh aufgenommen wird. Man muss da jetzt nicht unbedingt die Zedernholzspanner kaufen.
Wollte ich gerade sagen, weil ich habe den nämlich oben, also für meine guten Schuhe, damit die halt auch immer in der Form bleiben, habe ich diese Zedernholzspanner, die halt wie so ein Holzschuh aussehen, ja, von, das wäre der abgehackte Fuß von Pinocchio.
Und ja, sind wie eine Leiste, auf dem der Schuh gemacht, genau, wurde. Ne? Also manchmal, bei manchen Schuhmarken kannst du das ja auch kaufen, da kriegst du vom Hersteller die Leistenform, also die dann auch mit, auf denen der Schuh gemacht wurde, aber ist natürlich dann auch entsprechend teuer.
Ja, aber es ist halt wichtig, weil der Zedernholz zieht halt die Feuchtigkeit, die sich innen gesammelt hat, halt raus. Das ist das Holz halt sehr gut für. Und was auch ein wichtiger Tipp ist, wenn du diese Holzleiste reingetan hast, dann nimmst du den Schuh und haust den nochmal an der Leiste gegen den Türrahmen sachte, dann springt die Holzleiste, die da drin ist, nochmal klack richtig rein. Und dann hast du die richtige Druckverteilung.
Okay. Ja. Den Trick hatte ich noch nicht, aber werde ich mal ausprobieren.
Ich bin jetzt auch am Ende mit meinem Latein.
Okay. Ist das schon mal gut.
Nein, aber ist ein Thema, das finde ich halt schön, weil ich finde halt so eine richtig schöne Wasserpolitur, da sehen die Schuhe halt auch aus, das hätte sie ganz kurz unter Wasser gehalten. Mhm. Das wäre ein ganz kleiner Feuchtwasserfilm noch drumherum. Und das ist schön. Das Problem ist, sobald du irgendwie ein bisschen mit denen rumgelaufen bist, musst du die halt wieder neu polieren und aber
ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, geht aber das Nacharbeiten immer schneller, ne?
Und diese Beschichtung, die da drauf ist, diese Wachse, die da drin sind, die sammeln sich immer mehr an und du hast auch mit der Zeit dann auch eine immer elegantere Marmorierung, weil du immer mehr Schichten halt da drauf hast, wo das Licht halt auch nochmal ganz krass reinbricht. Das ist halt wie mit teuren Pigmenten auf guter Leinwand. Da ist halt auch dieser Lichteffekt halt mit eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist auch schön.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Ja, dann lass uns doch mal zum letzten Thema kommen, und zwar Körper und Selbstwert. Das war ja auch so ein Punkt, den du ja angesprochen hast. Es geht ja um Disziplin am Schreibtisch, aber halt auch zum Beispiel in der Gym. Was verbindet für dich Körper und Charakter?
Also ich glaube, der...
Ich meine, es gibt ja den Spruch, ein gesunder Geist in einem guten Körper.
Ich wollte mir den Kalenderspruch vergleichen, aber nein, also das ist jetzt auch kein Kalenderspruch, aber...
Mens sanis in corpus sanem oder so?
Mens sana in corpore sano.
Genau, ja.
Genau, also...
Habe ich extra alles für dich auswendig gelernt im Vorfeld.
Der eigene Körper ist natürlich auch in gewissem Rahmen Spiegel der eigenen Disziplin. Wir kommen natürlich alle mit unterschiedlichen Grundvoraussetzungen, körperlichen Grundvoraussetzungen auf die Welt. Und also ich zum Beispiel werde dem Leben kein neuer Arnold Schwarzenegger. Also daran, dafür fehlt es mir nicht nur an der Disziplin, sondern eben auch an bestimmten körperlichen Voraussetzungen. Und es gibt ja auch sehr verschiedene so Grundtypen, was Körper angeht. Aber grundsätzlich gut mit dem eigenen Körper umzugehen, ist natürlich ein Ausdruck von Disziplin und macht auch attraktiv, muss man sagen. Also ist da, und da meine ich jetzt nicht mit, dass man aussieht wie so ein Bulle, wenn ich mir so angucke, bei mir in Köln im McFit, wie die Leute da rumrennen. Also das ist das also die richtig Stirn, krass durchtrainierten, ja, genau. Also das meine ich jetzt nicht unbedingt, sondern einfach nur sich zumindest ein bisschen Zeit dafür nehmen, um seinen Körper in Schuss zu halten, eben zum Beispiel nicht nur durch gescheite Ernährung, einigermaßen gescheite Ernährung, sondern
auch Bewegung.
Auch Bewegung.
Das für die Psyche auch, tut das gut, ne?
Also das ist sehr wichtig, ja. Das hat mir auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich habe ja schon jetzt über meine neue Sinnsuche geredet und die Tatsache, dass ich letztes Jahr, also ich habe seit dieser Tattoo-Geschichte mache ich zu Hause meine Übungen und das hat auch grundsätzlich gut geklappt, um meine Form zu halten, aber ich habe tatsächlich erst ungefähr vor einem Jahr meine erste Gym-Mitgliedschaft abgeschlossen. Und das ist nochmal was ganz anderes, sich bewusster Zeit zu nehmen, dafür einen anderen Ort zu gehen und diese Möglichkeiten zu haben, sich sportlich zu betätigen. Und das macht sehr viel Spaß, es klappt und tut mir sehr, sehr gut. Also auch eben für die psychische Gesundheit ist das echt wertvoll.
Es baut viel Stress ab.
Ja. Kann ich nur empfehlen. Und genau, also ich hab jetzt auch einfach nur so ein paar Basics erstmal ins Buch geschrieben, damit man so ein paar Sachen machen kann. Das bezieht sich auch eher auf das, was ich früher schon gemacht habe von zu Hause, weil man muss nicht unbedingt eine Gym-Mitgliedschaft haben und gewisse Übungen, selbst wenn es um Körperkraft geht, also ich meine, Liegestütze kann man auch zu Hause machen. Und ich glaube, jeder hat in der Nähe irgendwie einen Spielplatz, wo es so eine Reckstange gibt, wo man Klimmzüge machen kann. Klimmzüge zu können an sich.
Mama, ist das schon wieder dieser komische Mann. Ja.
Gut, man sollte vielleicht nicht dann hingehen, wenn die ganzen Karens da mit ihren Kindern hingehen, aber so grundsätzlich ist das jetzt nicht so schwer, irgendwas zu finden, wo man ein paar Klimmzüge machen kann. Und Klimmzüge zu können, ist auch schon echt eine gute Sache. Da kann man auch stolz auf sich sein, wenn man das schafft. Ja, und so ein paar Basic-Übungen, einfach um so eine gewisse, auch so ein gewisses Körpergefühl zu entwickeln oder aufrechtzuerhalten, das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Absolut. Ich habe gestern noch ein Bild gesehen, das waren MRT-Aufnahmen von älteren Menschen, verglichen mit jungen Hochleistungssportlern. Wichtig ist, auch immer Sport zu machen. Es gibt kein zu spät eigentlich. Man kann immer damit halt anfangen. Es ist ja nicht nur psychisch gut, sondern auch der Körper verbessert sich ja da auch. Der Muskelfettanteil wird zugunsten der Muskeln halt höher, geringer und die Muskeln werden höher. Da habe ich halt dieses Bild gesehen und das war halt so ein junger Athlet und Querschnitt vom Bein und du siehst halt praktisch die Haut, das sah wie so ein Schinken aus, ne? Da hast du innen drin hast du die Muskeln gehabt, den Knochen in der Mitte und drumherum hast du die Haut gehabt. Also wenig Fett, viel Muskeln. Und dann war da ein zweites Bild von einem Rentner, der 70 Jahre keinen Sport macht. Bein ungefähr gleichen Umfang, Haut, total viel adipöses Fettgewebe und dann solche zwei kleine Muskelstränge direkt am Knochen. Und da war die erste Schlussfolgerung, okay, wir bauen ab, wenn wir älter werden. Ist nicht so. Dann war das nächste Bild ein Mensch, der halt auch triathletisch Sport macht, auch 70 Jahre alt war. Und es war kein großer Unterschied. So
zu dem jungen Athleten.
Genau. Deswegen, ich glaube, das ist ja auch für viele Korpus halt auch so ein Punkt, regelmäßig richtig Sport machen, weil es dem Körper halt gut tut. Und je früher du damit anfängst, umso bessere Ergebnisse hast du auch später. Und dein Körper wird es dir danken. Wobei, da muss man auch aufpassen, es gibt ja viele Bodybuilder, die ja plötzlich dann auch den Schlaganfall oder den Herzinfarkt kriegen, weil die ja so unfassbar viel Kalorien ja zu sich nehmen und die fressen ja dann halt auch viel Scheiße. Ja. Ne? Also, dass deren Arterien total verkalken. Deswegen sterben viele von denen auch relativ jung, weil die halt ne, wie so ein fettleibiger Mensch halt die ganze Zeit Eiscreme, Pizza, Burger, Pommes in sich reinstopfen. Aber ja, so viel Kalorien verbrauchen, weil sie solche Muskelberge haben, dass sie halt nicht dick werden, außer sie hören damit auf. Aber da muss man auf die richtige Ernährung halt auch achten, weil das halt auch natürlich so ein bisschen die internen Schläuche halt auch so ein bisschen adhäsionsfrei lassen mit den Plaques, die sich da bilden können, die gefährlich sind.
Ja, also ich meine, wenn man jetzt das Thema Bodybuilding für sich als Hobby, weil das ist ja nichts, was man dann noch nebenbei macht, sondern das ist ja dann ein Fokus, den man hat.
Wie bei Bierfest, wäre doch eigentlich geil, wenn man so einen Aktiven hätte, der so einen Brustkorb hat und dann mit der Karaffe ankommt und dann irgendein Knatterspruch trinkt und dann trinkt er den ganzen Pott leer.
Ja, aber das ist ja, also das ist ja nichts, was man dann noch nebenbei macht, sondern das ist dann schon so ein Haupthobby oder vielleicht sogar eine Lebensbeschäftigung. Dann kann ich nur insgeheim hoffen, dass man sich damit ausreichend beschäftigt und es nicht übertreibt.
Ja, sehr schön. Dann kommen wir jetzt langsam zum Abschluss. Ja, Niklas, schön, dass du da warst. Das war ein sehr schönes Gespräch wieder mit dir. Also auch cool, dass du das Buch geschrieben hast und dass auch hier darüber reden wolltest. In den Shownotes unten ist das Buch dann verlinkt. Das ist nochmal mit vollen Titel. Junge, so hast du es drauf. Glänze in jeder Lebenslage. Verfasst von Mr. Vintage Bursche himself. Ist auf dem Foto unten rechts von dir drauf. Ein sehr schönes Foto. Gut getroffen.
Ist übrigens auf dem ausgemacht. Also das habe ich mit dem Selbstauslöser ADH gemacht im Kneipsaal. Das Foto, was hier drauf ist. Mhm. Das Interessante an der Geschichte, wie das Buch entstanden ist, ist ja auch, ganz liebe Grüße gehen raus an Misha vom Riva Verlag, der mich nämlich nach unserer letzten Podcast-Folge angeschrieben hat. Misha hat schon mein Social Media Treiben eine Weile verfolgt, aber unser Podcast, den er sich angehört hat, war dann der Anstoß, mich anzuschreiben.
Schön zu hören.
Und zu fragen, ob ich dieses Buch nicht schreiben will. Also die Idee kam vom Verlag. Die hatten schon sowas Ähnliches im Programm, was aber nicht mehr modern genug war. So und du bist nicht ganz unschuldig an der Entstehung dieses Buchs. Insofern.
Dann kommt noch in die Widmung rein. Sehr schön.
Muss ich mir noch was überlegen, was ich da jetzt genau vorne reinschreibe, aber ja, mache ich.
Das freut mich. Ich habe auch schon vor, ich werde es mit meinem Sohn auch zusammen lesen und gucken, dass er dann von dir positiver geprägt wird als von mir.
Ich übernehme keine Verantwortung.
Dann kommt der nächste Woche, hat der Tattoos, ist im Vintage-Maßanzug. Also, Papa, was ist los?
Ja,
das hast du mir doch beigebracht.
Oder paul dich an. Wobei, nee, das habe ich natürlich nicht mit reingenommen.
Achso, das kann dann immer noch von meiner Fehlerziehung kommen. Sehr schön.
Aber also wenn das passieren sollte, das finde ich natürlich witzig, wenn dann plötzlich dein Sohn das, also gut, ich glaube, so alt ist er noch gar nicht.
Er ist 5.
Aber vielleicht dann irgendwann das Buch nochmal selbst liest und dann anfängt, dich zu korrigieren.
So, Papa, du bist überhaupt kein Mann. Du bist ein Lappen.
Dann erzähl mir bitte davon, dann
kommt Teil 2.
Habe ich wenigstens was zu lachen.
Junge, so redest du nicht mit deinem Vater.
Ja. Genau so machen wir es.
Ja, schön. Niklas, danke, dass du da warst. Das war wirklich ein schönes Gespräch. Liebe Leute, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern. Das ist auch schön. Macht's gut. Ciao.
Danke, dass ich da sein durfte. Ciao.
Und hier ist noch ein allerletzter Punkt zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist längst kein reines Hobby mehr. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Wir investieren viel Zeit, Leidenschaft und natürlich auch Geld in Technik und Produktionskosten, um euch immer die bestmögliche Qualität zu bieten. Dabei entstehen regelmäßig hohe Fixkosten und wir freuen uns über jede Unterstützung, die uns hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Gönner oder sogar Produzent des Podcasts zu werden. Die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön.